Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von unserem Podcast Augen zu und durch. Vor uns sitzt unser nächster Gast. Ich glaube, es ist einer der internationalsten Gäste, die wir je hatten. Er ist seit 25 Jahren Tätowierer, kommt eigentlich aus New York City und ist bekannt für seinen Laden, der einer der besten Guestspots ist. Und vor uns sitzt Brian Povek von Sticks and Stones.
Hey.
Hi.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist.
Danke, danke für die Einladung.
Wir haben dich schon vor langer Zeit eingeladen,
Mark. Ich weiß, wir haben es endlich geschafft und freue mich, hier zu sein. Danke.
Wir freuen uns auch. Ja, einfach, wir machen es nicht immer, aber ich glaube, bei dir lohnt es sich, biografisch wirklich mal nochmal zurückzuschauen.
Ja.
Du bist vor 25 Jahren Tätowierer geworden.
Mhm.
Wo befinden wir uns sozusagen geschichtlich? In welchem Land warst du vor 25 Jahren und wie hat es gestartet?
Also zu dieser Zeit war ich schon 19, so 20, also 19, und da war ich schon noch in New York, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich meine Lehrzeit dort gemacht. Und die ersten paar Jahre, so 4, 5 Jahre in New York. Mhm. Und dann bin ich nach Europa gezogen. Aber meine Lehrzeit war nicht in New York City direkt, weil ich gebe erstmal ein bisschen Hintergrund.
Ja, sehr gerne.
Tätowierung, so alle kennen so dieses Bowery Boys und so die Tätowierung in die 40er und 50er, so von New York City. Und das war eigentlich so ein Mess und so mit viel Kriminalität verbunden und ich glaube Hepatitis-Ausbruch und viele Sachen, dass New York City, die hatten entschlossen, in 1961 Tätowierung war verboten in New York City. Das, und das so in die 5 Boroughs. Und das eigentlich blieb bis 97.
Das finde ich auch so krass, so lange.
Das ist richtig heftig,
ja. So.
Und 97 ist die Zeit, dass ich meine Lehrzeit angefangen habe. Damals musste man natürlich in einen Laden, weil da war kein Internet oder YouTube. Da musste schon einen Laden finden, den man einnimmt.
Ja.
Und zu dieser Zeit, wie gesagt, ich bin aufgewachsen, so ich bin in Queens geboren, aber ich bin auf Long Island aufgewachsen. Mhm. Und Long Island ist so diese lange Insel neben Manhattan, wo Brooklyn und Queens auch dabei sind. Aber direkt nebenan, so ein bisschen mehr Vorstadt, so ein paar Minuten entfernt. Und da bin ich so in Highschool und aufgewachsen und so in, na, so die Hardcore-Szene und kannte viele Leute zu der Zeit. Und da war Tätowierung nicht verboten.
Ah.
So, das heißt, es war mein Glück natürlich, aber auf Long Island, in diese angrenzende Teilen von New York, die nicht direkt im Staat war, war eine sehr starke, schon weit entwickelte Tattoo-Szene, weil da könnte man einen Laden aufmachen.
Mhm.
Natürlich in die Stadt, auch trotz Verbot, da haben natürlich viele Leute tätowiert trotzdem. Ne? So wie Paul Booth und Eastside Inc., Andrea Elston und so Fun City, der
Wo
war schon Läden.
Tätowiert?
Die haben auch in Läden, die irgendwie so
Hinterhöfe,
ein paar fast so halb, so also wie so Headshop mit so Bongs verkaufen und so. Irgendwie diese graue Zone, besonders Downtown, Lower East Side, so diese Orte, die sowieso ein bisschen mehr rough und ein bisschen so, wie gesagt, so ein Gray Area.
Ja.
Aber natürlich, du könntest nicht einfach einen Laden aufmachen, so wie...
Kein Schild vorne ranschreiben, Tattoo, ging nicht.
Nee, das geht nicht wirklich. Also Richtung Ende, so spät 90er, waren die Leute immer ein bisschen mehr mütig, weil die wussten, dass es wird gekippt. Aber ja, so war das dort so. Eigentlich, mein Glück war das, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Freundeskreis und Leute, da war viele Läden. Und also vieles, nicht so viel wie heute, aber da habe ich ein Apprenticeship gefunden, so einen Laden in der Nähe von mir. Also keine besonders schönen Laden, das heißt Matt's Tribal Dragon Tattoo. Und das,
wow,
das war genau wie es klingt eigentlich. Und der Chef da war so eine Ex-Polizist, der irgendwie aus den der war so rausgeworfen so von dem Police Force und Koks nimmt und so alles, was man so in die Spät-90er erwartet von den meisten Tattoo-Läden leider.
Herrlich.
Und, aber da habe ich schon angefangen und mein Glück war, weil Long Island so dieser Hotspot war für Tätowierungen, viele Gast-Tätowierer von so San Francisco und andere Orte, die kommen nach Long Island zu Gastbar zu machen. Und ich habe in so einem ziemlich shitty Laden gearbeitet, aber ein paar Freunde von mir haben in einem Laden, heißt High Roller Tattoo an Long Island. Und da der Chef, der kannte alle diese San Francisco-Leute, Jeff Whitehead, Grime, Aaron Kane, und die kamen immer zu ihnen, zu Gaspar zu machen. Und ich konnte immer da ein bisschen abhängen und hatte die Gelegenheit, diese Tätowierer zu kennenlernen, ein bisschen bei Arbeit sehen, auch viele Tattoos bekommen auch. Mhm. Chris O'Donnell, Timothy Hoyer, so. Und da war eigentlich so mein Vorteil, dass ich in Long Island war zu dieser Zeit.
Aber
und
du hast in dem anderen Laden gearbeitet?
Genau, gearbeitet. Was heißt gelernt? Also ich habe von ihnen eigentlich nicht viel gelernt. Eigentlich habe ich mehr gelernt, was man nicht machen soll. Also zu der Zeit, er hat so Farbe gemacht mit so Flats und so richtig so Caveman-Tattooing. Also er konnte gar nichts zeichnen, so nur so Flash kopieren und das auch nicht gut.
Ja.
Aber ich werde viel lernen von diesen anderen Läden, wo ich abgehängt.
Ja. Ja.
Und er wird das immer so schlecht machen und so, oh, diese New Leute, Magnums, was sind Magnums? Wir nutzen kein Magnums. Ne?
So, der damals ging es um Magnums.
Ja, ja, es war eine große Sache. Ja. Es war so die New, the new ja. Shit. You know? und dann, genau, da war ich so ein paar Jahren und dann, wie gesagt, so in 97 war dieses Gesetz gekippt.
Weißt du, warum das gekippt wurde oder wer hat sich dafür
gemacht? Der war schon eine große Bewegung natürlich. Da war viele Läden, die schon im 97 schon gab, wie New York Adorned in Lower East Side und so. Und ich glaube, die haben alle, die haben viel gemacht, dass es gekippt wurde.
Also es
die
kam
haben
gesagt, hey, ab aus der Szene wieder.
Die haben gesagt, das ist nicht mehr Stan and Walter, the Bowery Boys und den ganzen Hepatitis-Spaß und so alles. Die haben jetzt, haben wir Hygienemaßnahmen. Die mussten das ein bisschen beweisen, dass es anders laufen kann und könnte. Und außer, dass ich meine Tätowierung war, die Mehrheit, die starten schon legal. Ja. Das war nur so in New York, in Boston, ein paar andere Orte. Und sobald es legal war, dann könnte ich dann schon einen Job in the city nehmen.
Gab es da große Strafen oder sowas? Also wenn man da erwischt wurde, weißt du das? Oder wurde
das ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Also ich meine, nicht vergessen, zu dieser Zeit war ich auch Achsen. Ja. Ich war so voll in mein Ding und so dauerbekifft und einfach nur so.
Ja,
ja, also das, ich wusste schon, dass es illegal war, aber was natürlich Strafen, das könnte ich nicht sagen. Ne? Aber ja.
Wolltest du das schon immer, also wolltest du immer Tätowierer werden?
Nee.
Oder kam das nur dann so Freundeskreis, Subkultur?
Nee, da wusste ich nicht, gar nicht, überhaupt nicht, was ich machen wollte, außer dass ich nicht in so einem Büro sitzen wollte. Und ich war zu der Zeit wirklich heavy into Graffiti. Mhm. Also das war schon so meine artistic Hintergrund. Nach Highschool war ich in die Uni für genau 6 Wochen.
Für
auch
was?
So für Künstler. Also ich habe mich schon, aber ich konnte mich nicht hinsetzen und so still life. Ich war Achsen. Ne? Ich habe angefangen, mich selber zu tätowieren. Mhm. Also nicht mir selbst, aber Tattoos zu bekommen.
Mhm. Ja.
Und habe so abgehängt in so Tattoo-Läden und ich war so, ey, das ist cool. Und habe mir dann so die Studium abgebrochen. Meine Eltern haben sich nicht so gefreut. Und, aber dann brauchte ich einen Plan und ich habe angefangen zu, ich male ein bisschen Flash und ich gehe in ein paar Tattoo-Läden, wo ich vielleicht früher Tattoos bekommen habe und ich versuche mein Glück. Also damals war es schwierig, weil da waren nicht so viele Tattoo-Läden und da waren nicht so viele Tätowierer überhaupt. Und ich wusste, dass das wird schwierig, aber ich bin zu dieser Matt from Matt's Tribal Dragon Tattoo, weil zufälliger hat er schon meine erste oder zweite Tattoo bekommen und ich wusste, dass er gar nicht zeichnen könnte. Und ich habe ihn überredet, dass er mich so reinnimmt und...
Was war der Deal? Also du hast geputzt und...
Nee, also das Deal war, er wollte kein Geld haben, was auch natürlich ziemlich häufig vorkam zu dieser Zeit, dass du musst richtig viel Kohle bezahlen. Ich musste einfach so einen Deal machen, dass ich 4 Jahre bei ihm bleibe.
Mhm. Ah.
Und das musste ich machen.
Und dann Prozente abdrücken sozusagen.
Natürlich. Ja. Also, so ein, ich glaube...
Also schnell lernen und dann Prozente geben.
Das Ding ist, ich habe super schnell gelernt, weil... Ganz ehrlich, er hatte nicht so viel anzubieten und außer das, für ihn war das eine Geldgeschichte, wie viele Tattoo-Läden in den 90er und Er hat gesehen, dass ich könnte das ziemlich schnell und er wollte so schnell wie möglich Geld von mich verdienen, natürlich. So, vielleicht bin ich ein bisschen schneller ins Feuer geschoben, als es sein soll, aber es ist okay. Also ich hatte so viele Freunde von, also in die Hardcore-Scene, dass in der Hardcore-Scene in den 90er alle wollten Tattoos haben, egal, also Qualität unabhängig.
Ja.
Und, und da hatte ich so wirklich viele Leute.
Also du hattest kein Problem, neue Leute zu kriegen. Ja.
Genau, so genau, ich musste ein paar Jahre da bleiben, das war ja klar und das war keine Option, das abzubrechen, weil das war schon ziemlich gefährlicher Typ, könnte man schon sagen. Ja. Und ich immer noch zu dieser Zeit in den 90er. Da war nicht so ein Business, wo du wolltest mit Leuten spielen. Also das, ja.
Das
war also das schon immer noch.
Ich habe die 4 Jahre gehalten.
Ich habe die 4 Jahre gehalten. Ja. Das wollte ich, das war klar. Und außer dass ich war selber total dankbar. So, auch wenn er mir vielleicht nicht so viel gegeben, so mit so Knowledge und alles, es war trotzdem die Chance zu kriegen.
Ja.
Ja.
Weil man kam nicht leicht am Equipment dran. Eigentlich ist das unmöglich. Du könntest nichts aus dem Internet bestellen, weil es gibt's nicht wirklich Internet, so, und
sondern, wie hat man's gemacht?
Du musstest so, der war so nur ein paar Supplier, der war so National Tattoo Supply, so Spalding and Rogers, und dann zu der Zeit ganz früh war das Mickey Sharp so Fabrik, so nur eine, wo du könntest Maschinen von die kriegen, aber die waren wirklich so die feinste Sachen so zu der Zeit, was man kriegen könnte. Das war vor die Zeit, dass Tätowierer selber Maschine gebaut haben, wie dann später Seth Safari und so alle. So das heißt, du musstest in einen richtigen Laden sein und die mussten so das für dich bestellen.
Ja.
Das ging einfach nicht anders. Du hattest wirklich keine Wahl zu dieser Zeit. Also du brauchtest ein Apprenticeship. Also sonst kam man nicht an Equipment ran.
So. Aber gab es so Katalog zum eine Bestellliste ausfüllen?
Klar, der war so eine richtige Katalog, so wie so eine dieser 3 mit die Ringe, so wie so ein Schulbinder. Also.
Ja.
Und da konnte man so die Farben aussuchen, die Farben zu die Zeit. Meistens bestellt man in Pulver, also das war
krass.
Pigment.
Mhm.
Und da muss man selber mischen, was wenn, also alle, die da selber gemacht wissen, was für eine Sauerei das ist. Ne? Es ist aber dafür war es mega preiswert und gut. Und an so ein paar Maschinen. Und irgendwann habe ich die erste Mickey Sharps Maschine und das war eine riesige Sache, weil das war so wirklich die beste, was man kriegen könnte zu der Zeit, vor 2000. Und da bin ich da 4 Jahre geblieben.
Ah, krass. Und was hast du zu der Zeit tätowiert?
Ich habe immer farbige Tattoos gemacht. Ja. Also das war immer meine, wenn ich hatte die Möglichkeit, so Custom zu machen, was nicht immer... Also natürlich, das war die Flash-Days. Ne?
Ja.
Der Studio war, jeder 4 Wände war komplett voll mit Flash, vom so Cherry Creek Klassiker und Tattoo-Brand, Paul Jeffries, also manchmal ein paar Tätowierer. Da war zu der Zeit viele Leute, die sind reingekommen, haben was auf dem Wand. Das war sehr selten, dass jemand kommt rein und so, oh, ich habe dieses Idee, könnt ihr mir das zeichnen? Also das hat wirklich nur die großen Namen gemacht zu der Zeit, wie so Paul Booth oder Guy Atchison oder so jemand. Aber für uns in dem Laden. Aber ich hatte diese ganzen Hardcore-Kids, die waren für alles offen und die haben mich schon ein bisschen austoben lassen. Da hatte ich echt ein großes Glück. Aber ich habe immer farbige Arbeit gemacht. Vielleicht zu der Zeit hieß das New School so ein bisschen.
Ja, ich wollte gerade fragen, genau. Und hatte so Graffiti-Einflüsse wahrscheinlich auch. Und
schon viel.
Comic.
Ja, viele so bendy, flowy Sachen und so. Aber natürlich musste ich auch alles machen können, weil wenn jemand reinkommen wollte, irgendetwas, ich könnte nicht Nein sagen. Das war kein Luxus, was die Leute heute haben, was wir so, das war so, mein Chef stand da in der Mitte, was, das kam nicht ins Frage.
Ja.
Musste ich alles machen.
Ja.
So.
Wie hat man denn auf sich aufmerksam gemacht ohne Internet?
Da war die Tattoo Magazines natürlich, war eine riesige Sache damals. Das war ein bisschen wie so Instagram oder Social Media damals. War so ein paar, so erstmal die Tattoo-Zeitschriften und auch Conventions.
Ja.
Und die war wirklich so, und dann so Word of Mouth. Aber die waren wirklich die einzige Weg, dass man neue Tätowierer oder die neueste Arbeit von Leuten entdecken könnte. Das heißt, wenn ich Fotos hatte, und das war auch vor den digitalen Kameras, das heißt natürlich meine ersten paar Jahre.
Ja, stimmt.
Das auch. Das
ja auch.
Das heißt, die ersten paar Jahre, da muss ich so einen ganzen Roll von Film, von Fotos nehmen, die wahrscheinlich eh alle scheiße waren. Und
abgeben erstmal.
Abgeben. Zum Glück war so eine Fotoentwickler direkt neben dem Studio, das war schon cool, aber ich muss die abgeben. Ein paar Stunden später kriege ich das, hoffe, dass mindestens eins okay sind.
Ja.
Genau, und dann man könnte so Fotos so in einen Brief umschlagen, du schickst das zu die Tattoo-Zeitschriften. Mhm. Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass etwas veröffentlicht war, es war eine große Sache, ich habe die immer noch bis heute so.
Oh.
Also die Seite. Aber ja, Tattoo Magazines war so eine große Sache und auch Conventions. Also, aber Conventions war ein bisschen schwierig reinzukommen damals, weil es war ein bisschen schwierig. Du musstest wirklich in viele Dinge irgendwie reinkommen. Es war nicht so offen wie heute alles.
Also, du konntest dich nicht bewerben, sondern die Veranstalter haben die Leute ausgesucht und neue Leute.
Ein bisschen, ja. Mhm. Und die waren so meistens die in die Staaten hatten immer so ein paar europäische Künstler, wie so Bernie Luther oder Tintin. Bugs aus London, so ein paar Tätowierer, die immer dabei waren. Und das war schwierig, da reinzukommen. Mhm. Ich war auch nicht so gut wie also die zu den Sachen.
Was waren deine ersten Tätowierungen, die du dann selber hattest?
Ach,
sieht man die noch?
Bein, also die erste, ich glaube, so, ich hatte so chinesische Zeichen und so, weil das hat alle gemacht zu der Zeit. Und ein paar Dinge, die habe ich alle von diesem Typ bekommen, der mich das... Ja. beigebracht.
Obwohl du wusstest, dass er nicht so gut ist.
Das war zu dieser Zeit, das wusste ich eigentlich nicht. Also ich glaube, da war ich wirklich so 17, erst 18 und in die 90er. Man könnte nicht so gut zwischen Qualität unterscheiden.
Ja.
Und man geht in ein Tattoo-Studio und denkt, okay, die sind Tätowierer, die können das, ich kriege ein Tattoo. Das war so nicht wie heute, dass man vorher sich informiert oder irgendetwas. So, naja, also.
Also du bist von 97 dann bis 4 Jahre geblieben, ab 97.
Ab 97 4 Jahre
bis 2001.
Geblieben. 2001.
Dann kam 11. September und du bist weggegangen.
nee, nicht direkt. also da habe ich einen Job, so in 2001 einen Job in Brooklyn, so ein Studio heißt Third Eye Tattoo, ist leider nicht mehr da. Und da habe ich zu der Zeit auch in Brooklyn gewohnt. Und da habe ich gearbeitet für eine Weile. Und dann habe ich auch eine kurze Phase, dass ich in meine Wohnung auch tätowiert in Brooklyn. Mhm. Ich hatte ein extra Zimmer und habe da gearbeitet, weil zu dieser Zeit habe ich richtig viel Custom-Arbeit gemacht.
Mhm.
Also es ist gut genug gelaufen, dass ich könnte das machen. Genau, und dann ist so 11. September und ich bin nicht wegen das abgehauen. Aber es war die 6 Monate nach das alles, war einfach so eine schwierige Zeit in New York.
Mhm.
Also die Stimmung war nicht gut, da war nicht so viele Touristen da, es war einfach, viele Leute waren in sich und das alles verarbeitet haben und es war einfach eine gute Zeit, was anderes so zu checken und so. Und in 2002 habe ich mich entschieden, dass ich 2 Monate in Europa gehe, zum ersten Mal, so nach Amsterdam.
Du warst vorher noch nie in Europa?
Ich war nie in Europa. Ich war ziemlich viel in die Staaten gereist, aber nie in Europa. Und dann bin ich zum ersten Mal, war ich in Amsterdam und 2002 und ich bin einfach geblieben in Europa seitdem. Also,
warum Amsterdam? Was ist das?
Das war mein erster Anlaufspunkt, weil ich dachte, okay, die alle sprechen gute Englisch. Und,
ja. Okay, ja klar, stimmt.
Da auch so, ja.
Ist legal, Dope kaufen.
Klar. Also, so war ich da. Da war ich 24. Und,
ist wichtig, oder?
Stimmt.
Ja, und es war einfach die erste Stop. So, ich hatte vor, eigentlich ziemlich viel rumreisen, aber dann war ich am Ende fast 8 Monate geblieben in Amsterdam. Ich habe einen Job gefunden, so einen Street-Job, einen Red Light District.
Hast du dir den schon vorher aus New York gesucht oder erst dort?
Mein Plan war wirklich nur so 1-2 Monate ein bisschen rumreisen und zurück nach New York zu kommen.
Ja.
Aber das alles in Europa hat mich so begeistert und ich wollte einfach bleiben. Und ich habe gequatscht mit einem Tattoo-Laden da und so mit die geredet und die meinten, nee, eigentlich haben wir eine Stelle hier frei, wenn du kein Problem hast, so irgendwie Touristen und Zuhälter zu tätowieren und der Laden nimmt keine Termine an. Es ist nur Walk-ins.
Ja.
Du darfst keinen Termin machen.
Oh, krass.
Nee, niemand wollte. Es ist nur so, Red Light District in zweiter, also vor 20 Jahren. Es ist immer noch crazy, aber da war es echt speziell. und da habe ich einen Job bekommen. Ich habe meine, also mein bester Freund so geschrieben in New York, hey bitte, schick mir meine Tattoo-Sachen, pack zusammen und schick das hin. Er hat das gemacht und dann habe ich dort gearbeitet.
Wow.
Ja, wirklich. Oh. Sehr krass.
und da habe ich bescheuerte Walk-In-Tattoos gemacht, alles möglich erlebt. Und
du bist ja dann eigentlich wieder zurück dann zum Walk-In, weil du hattest ja jetzt zwischendurch so Custom
ich hatte
bei
so
dir zu Hause gemacht, ne?
Schon. Also, aber für mich einfach nur, dass ich irgendwie also in Amsterdam bleiben könnte und dieses ganz neues Leben und Geld verdienen da so schnell, unkompliziert, ohne Sprachkenntnis, ohne Visum. So, da war natürlich die ganzen Schengen in Grenzkontrolle viel mehr locker vor 20 Jahren. Mhm. Die haben das wirklich nicht wirklich geprüft, wenn man hin und her reist und so. Da war ich so, okay, mache ich denn irgendwelche Bullshit-Tattoos für so ein Jahr? Und zu der Zeit habe ich immer noch viel Graffiti und andere Kunst gemacht. Das könnte ich sehr gut dort zu der Zeit machen. Und ja.
Krass. Ja. Und dann warst du 8 Monate in Amsterdam.
Da war ich da und dann, dann war ich, die nächste Stop war Wien dann danach. Und das war meine erste.
Warum Wien?
Wegen Leute, die ich kennengelernt habe. Okay. Amsterdam ist auch cool, weil es ist so eine Crossroads. Es ist so ein Ort, wo du Leute vom Uber, also in diese Laden, wo ich gearbeitet habe, es war nicht gut, aber da kamen jeden Tag Tätowierer, die nur zum Besuch in Amsterdam waren, rein, quatschen und reden und so, ah, ich habe einen Laden hier in Wien oder hier, komm vorbei. Man trifft so viele Leute dort so in Amsterdam und da habe ich Leute kennengelernt und ich habe gesagt, okay, Wien, warum nicht? Also, und dann bin ich hingegangen und da auch so ein bisschen geblieben, so ein halbes Jahr oder so.
Das ist ja krass.
Ja.
Gute Geschichte auf jeden Fall. Hat Kunst in irgendeiner Form eine Rolle gespielt oder war es eigentlich, das war ja noch eine Zeit, wo es jetzt nicht darum geht, welcher Stil, wer macht welchen Stil, ist das neo-traditional oder ist das das?
Also zu dieser Zeit, also diese Amsterdam-Wien-Zeit, das war so 2002, 2003, da war noch nicht Social Media natürlich, was viel verändert hat, dass dann auf einmal würde viele Styles, war schon Categories in verschiedene Styles.
Ja.
Ich glaube, zu dieser Zeit war Neo-Traditional kein Begriff. Das gab's nicht. Also den Style irgendwie gab's, da gibt's Tätowiere.
War den Namen eben noch nicht.
Aber so einen Namen nicht.
Ja. Später.
Aber vor Social Media war es ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich habe so Color Illustrative Tattoos.
Genau, du warst ja froh, dass du farbig machen konntest. Das war der erste Schritt, keinen schwarzen Kram machen zu müssen, sondern die Farben auszuprobieren. Oder dass es newschoolig war, ist ja das Interessante gewesen.
Ja, also ich meine, da war, ja, das hat sich viel geändert nach dem Social Media und dann diese ganzen so Blackwork-Geschichte und so, das war nicht so eine große Sache damals. Da war so viele farbige Tattoos oder schwarz-grau, so Black and Gray, so wie wir das kennen, so ja, Jack Ruby, Brian Everett, so, you know, das, das und so vielleicht so ein bisschen dieses so Tribal, Polynesian, so Sachen war auch ziemlich groß auch zu der Zeit.
Ja. Was hast du dann für einen Lebensstil gehabt? Die ganze Zeit gearbeitet oder hast du privat was gemacht? Oder
ich war Uber. Ich meine, ich habe alle meine Sachen zusammengepackt in so eine Storage Facility in New York und ich war so, okay, jetzt bin ich hier, ich weiß nicht, wie lange ich bleibe und ich bin ganz einfach so ein Zimmer irgendwo in Amsterdam gefunden und tätowiert, abgehängt, nicht so viele Verantwortung und einfach mein Ding gemacht. Also,
und in Wien genauso?
In Wien war das auch genauso. Wien war das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verrückt, so wegen dem Laden, wo ich gearbeitet habe. So war auch so really cool, crazy dudes. Mhm. Und vielleicht, manche kennen das, aber ich habe bei dem Tattoo Demon mit Bernie Luther gearbeitet in Wien. Und ich glaube, viele kennen, wer er ist. Und
können sich dann auch vorstellen, wie das da ist.
Kann sich das wieder vorstellen.
Das waren die Turnergasse in Wien. So, und dieser Bezirk, es war schon so ein heftiger Viertel und so viele Junkies und viele. Und das eigentlich, der Tattoo-Demon, der Laden, befindet sich, so, es war so ein besetztes Haus. Mhm. So viele Punker und viele, es ist einfach nur crazy. Ne? Also, aber war cool. Also und da war der Fokus ein bisschen mehr auf kreative Arbeit, weil Bernie ist eine der Großen. Also vielleicht heutzutage nicht mehr so viel und vielleicht viele Tätowierer kennen ihn nicht mehr, aber er ist eine Legende zu der
auf
Zeit.
Jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und der hat so wirklich nur Custom Aber da war es schwierig für mich, Arbeit zu finden. Weil zu dieser Zeit war ich immer noch ein bisschen abhängig an so Walk-In-Sachen. Mhm. Das ist ein komplett Privatstudio. So, ich habe so ein bisschen, I struggled a bit. But das ist so, einfach nur, um diese Leute zu arbeiten und das alles einzunehmen. Es war das,
dafür hat
es sich
gelohnt. Ja. Ja. Es war, wie hast du dann zu der Zeit versucht, Kunden zu kriegen? Oder wie kamen dann überhaupt für dich Leute?
Ich weiß nicht, also vielleicht, man muss ein bisschen rausgehen, so abends, so in Kneipen oder einfach so mit Leuten treffen. Du versuchst einfach so.
Ja.
Ja, ich glaube, zu dieser Zeit, 2004, dann hatte ich schon eine Website oder vielleicht so ein Flickr-Page. Ich versuche mal zu erinnern, wie das war. Das war so, ja, das gab es so vor MySpace.
Ja.
Ich glaube, MySpace, ich weiß nicht genau.
Vor allem hat jeder so eine eigene Homepage
aber
versucht.
Aber langsam, ich hatte schon eine Website von so einem Kumpel gemacht.
Ja,
total
genau.
Total basic, es war really so shitty.
Genau so.
Ja. Und so, ich hatte schon so ein Business Card mit so den Webseiten drauf. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu pushen. Aber in Wien, es war schon ein bisschen schwierig, deswegen bin ich immer inzwischen ab und zu wieder nach Amsterdam gefahren, so ein bisschen Kohle zu verdienen und dann weiter in Wien. So ein bisschen, ich habe also gependelt so zwischen die zwei Orte.
Bist du dann jemand, der viel feiern war oder eigentlich eher arbeiten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also Bernie oder?
Nee, bei dir, wie du, weil du sagst, du hast die ganze Zeit im Rotlichtbezirk und bei Bernie abgehangen.
Ich habe selber so nicht so viel gefeiert. Mhm. Ich war Kiffer, ich war nie Trinker, also ich habe es wirklich nie, bis heute, ich trinke eigentlich fast gar nicht und habe auch keine harten Drogen genommen, also ich war einfach nur Kiffer. So für mich das Schönste nach der Arbeit war einfach nach Hause, Musik hören und zeichnen einfach. Geil. Und am besten mit ein paar anderen Leuten, die auch im gleichen Vibe waren und so. Aber so, nee, also ich hatte genug Action tagsüber dort, dass ich wollte eigentlich Ruhe haben abends meistens. Ne?
Wollte ich gerade fragen, dass, entweder geht man da hin, weil man Wien selber
zwei
feiert.
Steinböcke übrigens sitzen hier.
Ja.
Nur Hörner. Der ganze Tisch voller Hörner.
Zwei Eremiten quasi.
Aber hattest du Flickr oder MySpace oder so? War das dein erstes Social Media?
Vor MySpace war auch dieses mit einem Kumpel zusammen eine Homepage bauen, weil dieser erste Ansatz, man hat immer mehr gesehen und dann hast du da alle drei Monate mal fünf Bilder hochgeladen.
Ja, ja.
Und durch MySpace ging es ja dann das automatisch.
Dass du das selber updaten könntest, das war der Unterschied, weil für den Website, ich musste ihn anrufen.
Sonst war man so abhängig von jemandem.
Mega abhängig, genau.
Total.
Ja. Total nervig. Und dann ging das von alleine, genau.
Ja, und in MySpace war so das erste, wo du das selber curate und so hochladen und so.
Also dann ging's los. Dann war es 2005 ungefähr?
Jetzt, also der wird so eine Phase, wo die genauen Jahre genau, wo ich war, wäre schwierig.
Ungefähr,
aber so lang, ich weiß, ja, ungefähr Ende 2004 bin ich schon zum ersten Mal nach Berlin gegangen, weil die ganze Zeit, als ich in Wien war, war ich viel unterwegs, nicht tätowiert, also nicht mit Tätowierung. Ich werde arbeiten und dann werde ich irgendwie nach Budapest oder Prag oder Rumänien, so einfach nur zu reisen.
Ja.
Das war immer so für mich eine Leidenschaft auch. Und egal wo ich war, alle die Leute, die ich kennengelernt habe, nur so über Berlin geredet und geschwärmt, so zu dieser Zeit. So, oh, Berlin ist so cool und cool. So, ich hatte vor, und dann in 2004 war ich zum ersten Mal in Berlin und ich habe mich entschieden, ich werde nach Berlin ziehen. Aber nicht leider, aber ich hatte einen guten Kumpel, der wohnte in Hamburg. Mhm. Und er hat zu mir gesagt, ey, bevor du nach Berlin gehst, besuch mich einfach mal in Hamburg. Und das war wirklich so, ich glaube, Ende 2003, so ungefähr. Und ich dachte, ich besuche ihn für eine Woche und dann gehe nach Berlin. Aber am Ende habe ich halbes Jahr geblieben, so in Hamburg.
Einfach, weil er wollte.
Weil ich auch konnte. Also ich hatte eigentlich keine bestimmte Plan und keine Verpflichtung.
Ja.
Und da war ich halbes Jahr in Hamburg, habe auch dort tätowiert. Und
wo hast du tätowiert?
Ich war kurz in so einem Laden, heißt Jungblut-Tattoo, so in Karaviertel. Und nach einer Weile, das hat nicht so gut für mich gepasst. Und dann bin ich weiter, habe ich in meine Wohnung wieder tätowiert, so für eine Weile. Und, so. Und ich glaube, das war einfach leichter. Und da hatte ich schon Leute, die ich ein bisschen. Aber ich habe immer, manchmal habe ich so in andere Wohnungen tätowiert. Also ich hatte so mein Toolbox und manchmal bei mir, manchmal war ich bei anderen Leuten. Und ja.
erinnerst du dich an den Vibe von der Tattoo-Szene zu der Zeit? Also was war so, was haben die Leute sich tätowieren lassen? Wie war,
also ein bisschen von alles. Und ich glaube, zu dieser Zeit so hat so langsam so dieses so ein bisschen New Traditional Stil so ist rausgekommen. Also zu dieser Zeit war schon so Uncle Alan und ein paar andere Leute haben angefangen, Sachen zu machen, die vielleicht New Trad benennt. Oder,
ja.
Aber es war immer noch ziemlich gemischt. Da war natürlich Social Media ziemlich jung, also da ging es erstmal los mit dem Facebook, MySpace. Und es war so ein bisschen, es war immer noch viel Tattoo-Zeitschriften und viel Conventions. Und aber Conventions habe ich nie wirklich gemacht, also es ist nicht mein Ding.
Was war dein Hintergrundbild bei MySpace? Was hast du dir ausgesucht? Oh. Welches Bild hast du hochgeladen? Weißt du das noch?
Ich glaube, es war so eine Zeichnung und irgendwann war auch so ein Bild von mir. Das hat sich geändert.
Ja. Man hat das
Schöne geändert,
genau.
Oder? Ich glaube. Aber das kam erst mal so ein paar Jahre später. Jetzt kann ich mich erinnern, weil ich glaube, dass es dann war ich in Berlin, so nur zur Update, so 2004 dann endlich nach Berlin gezogen. Und da habe ich auch so ein paar verschiedene Läden ausprobiert, bis ich was gefunden habe.
Wie bist du denn in die Läden? Einfach immer, hallo, ich bin Brian.
Komm, ich habe mein Portfolio mitgebracht.
Okay.
Ich habe dir den Portfolio gezeigt.
Also du hattest eine
gezeigt.
Mappe mit diesen ich ganzen hatte eine Mappe. Druck, Ausdrucken.
Das muss man Fotos. Sagen, so vom Anfang an, auch in die Spät-90er, das geht wirklich um die Mappe.
Ja.
Also du musst es, und das war immer, hat richtig Spaß gemacht, so das zusammenzustellen.
Ja.
Kennst du bestimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und so wie man das einrichtet, was wird die erste paar Seiten. Ich glaube, viele von uns haben das echt genossen. Und,
voll.
Mit Zeichnungen und Fotos?
Meistens Tattoo-Fotos, ja. Aber manchmal ein paar Zeichen drin und ich habe das so oft geändert, also
ja.
Wie uns alle wahrscheinlich. Und genau, man läuft einfach rein mit die Mappe und zeigt ihm Arbeit und versucht sein Glück. Ich glaube, mein erster Berlin-Job war in einem Laden damals, heißt No Pain,
No Brain
oder was auch immer.
Ach so, unten am unterm White Trash.
Ja, nee, zu dieser Zeit, die hatten ihre eigene Laden am Erdgeschoss, also auf die Street Level, neben den Club. Also wir reden 2004.
Neben dem White Trash.
Es hat dazugehört. Das war die gleiche Typ, der den White Trash hat
genau.
Auch den Tattoo-Laden gehabt.
Ja.
Und,
No Pain, No Brain, ja, stimmt.
So, heutzutage, da sie so, der war so, dann so ein Fleischer und dann jetzt so ein schickes Kaffeeladen. Aber
genau.
Damals, die hatten so wirklich ihre eigene Laden nur für das Tattoos. Und dann hinten war so ein
Bild. Ich erinnere mich.
Ja. Also schon Hase Ali war das, so Sennefelder Platz.
Mit wem hast du dort gearbeitet?
Zu der Zeit, der war so einer. Ich glaube, also der Norbert FTW, also der ist, ich glaube, jetzt arbeitet er in Australien oder so. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, so, wer so da gearbeitet hat.
Ja.
Aber lassen wir sagen, es war nicht so die beste Kondition dort und es war nicht so, also klar, ich war ganz neu in Berlin, ich kannte fast niemanden und konnte noch nicht wirklich Deutsch sprechen. Ich war gerade am Lernen. Und aber ich habe da so ein paar Kunden bekommen und das war mein Anfang so in Berlin.
Wie fandst du Berlin?
Zu der Zeit war ganz toll, also auch sogar dort in Mitte, also da in dem Bereich war immer noch Läden mit so kaputter Fassaden, Street Art und da bin ich auch gelandet für eine Zeit.
Ja, okay.
Aber ein bisschen später.
Ja.
Aber ich war Bluteneisen, so No Pain No Brain und dann für eine Weile das ging gar nicht mehr. Und dann war ich zu Hause vor ein paar Jahren und dann für eine Weile habe ich nicht in Berlin gearbeitet. Ich habe hier gewohnt, aber ich bin nur so in Oslo und Kopenhagen gearbeitet. Mhm. Da hatte ich Freunde da und zu der Zeit, man hat wesentlich viel mehr in Norwegen und Dänemark verdient als in Berlin.
Mhm.
Also extrem viel mehr, dass ich konnte ein, zwei Wochen intensiv arbeiten in Oslo und dann könnte ich irgendwie 6 bis 8 Wochen in Berlin
leben.
Oh,
das ist ja
und
schlimm.
Einfach so Kunst machen, Graffitis, so Street Art abhängen, also einfach so chillen, weil der Berlin zu dieser Zeit, ihr kennt das ganz gut, war sehr günstig.
Ja, total.
Das war richtig gut. Da könnte so eine WG-Flasche bezahlt mit den Pfandflaschen. Also, das war so wirklich.
Ja, das stimmt.
Ja, war,
in welchem Bezirk hast du gewohnt?
Interessant, meine allererste Wohnung in Berlin war in Neukölln. Ah, okay. Also nicht weit von wo ich jetzt bin. Aber zu der Zeit war wirklich nichts in Neukölln. Es war, alle haben geredet, Neukölln kommt, das kommt. Und hat man ein paar Leute gesehen irgendwie, aber da ist nichts, nicht wirklich viel. Und dann war ich in Kreuzberg vor so ein paar Jahren. Mhm. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren nur in Neukölln. Also da, aber genau. Und irgendwann mal wollte ich auch einen Job in Berlin haben und dann habe ich für immer gefunden, hier in Friedrichshain.
Also, ach, du hast bei für immer gearbeitet?
Ja, ah, ja, ja. Okay. Ich glaube, das war 2007.
Ja.
Und da, da habe ich einen Job bei dem Jan in Fiede gefunden.
Grüße.
Grüße.
Ja, liebe Grüße.
Fiede war schon bei uns.
Ich weiß, ja, ich weiß, genau. Ich weiß. Und das war eine tolle Zeit für mich. Also da hatte ich echt es war eine wichtige Zeit für mich, weil ich glaube, ich habe viele Entwicklungen gemacht zu der Zeit, weil
ich wollte gerade fragen, genau,
die alle machen echt gute Arbeit dort und zu der Zeit hat auch so die IBAN genau. Meyer gearbeitet, ja. Wahnsinn Arbeit und ja, und da war wirklich viel zu lernen und viel Business, ne? Der Laden in zu dieser Zeit 2007 war
das
so,
war, ja.
Bam, bam, viele Walk-ins, so echt viel Action und das, das war echt eine coole Zeit, es war so, ja.
Ja. Wie lange warst du dort?
Da war ich da bis 2008 oder so, 2009. Mhm. Und dann irgendwann mal bin ich gegangen, weil ich wollte ein bisschen mehr reisen wieder. Und da war ich sehr regelmäßig immer noch in Kopenhagen und Oslo. Und immer wieder, manchmal werde ich wieder nach Wien oder und die ganze Zeit inzwischen werde ich immer zweimal im Jahr wieder nach die Staaten.
Ja.
Und da habe ich dann wieder dort gearbeitet.
Das war viel. Das Hin- und Hergereise, Wahnsinn.
Aber ja, wenn man so jung und unabhängig, dann das geht.
Fiel dir leicht oder es war jetzt keine Schwierigkeit für dich, das Reisen? Oder?
Nee, also ich liebe das immer bis heute zu reisen und es bleibt immer spannend und einfach so verschiedene Orte, verschiedene Kunden und ja, da war ich ziemlich viel unterwegs, so bis 2010, 2011 und dann wollte ich wieder so ein bisschen mehr fest in Berlin sein und dann war ich bei Blut und Eisen. Da habe ich dann so auch gearbeitet. Da zu der Zeit habe ich hinten in die Scheune, das war noch auf die alte Schönhauserstraße, ja, bevor die umgezogen sind, ja, und da habe ich in diese kleine Scheune da mit Christoph. Hallo Christoph.
Grüße.
Von Erntezeit. Hatten wir echt eine richtig coole Zeit und es war richtig schön und auch Hannes. Hat auch da gearbeitet in dieses Raum und da war noch ja, Yvonne und der Mario war nicht so oft da zu dieser Zeit. Und das war schön, da war echt cool. Mhm. So jeden Tag mit dem Sven quatschen da vorne und
ja,
so.
Ja.
War schon witzig. Und genau.
Ja. Stilistisch bist du da dann. Hat sich das was verändert? Wie hat sich das entwickelt in Berlin?
Nee, ich. Also ich muss sagen, dass meine Arbeit war eine ziemlich gerade Linie. So, da habe ich immer Farbe gearbeitet, immer so grafisch und auch wenn ich meine ältere Sachen angucke, ist es schon einfach so ein irgendwie so ein Progression, so wo ich jetzt bin. Mhm. Und also immer Inspiration von was um mich war oder was denn gerade auf Facebook.
Aber war es natürlich oder hast du das auch immer versucht weiterzuentwickeln?
Ich habe versucht, aber das hat sich schon ziemlich organisch entwickelt. So, und das hat viel zu tun mit also meinem Input, so was ich gesehen habe, ja, die Leute, die um mich waren.
Was viele sind.
Ja, ja, total.
Es ist ganz viel, aber verschiedene Styles. Aber ich muss sagen, innerhalb habe ich immer so mein eigenes Ding gemacht. Ich habe immer viel zugeguckt, weil da habe ich so viele talentierte Leute auf dem Weg irgendwie so kennengelernt und mitgearbeitet. Aber immer so hatte ich so ein Bild von, was ich machen wollte eigentlich.
Machst du jetzt das, was du immer machen wolltest?
Ich oder weiß nicht, das kann ich nicht sagen. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich mache jetzt, was ich mache. Und ich glaube, ich hatte kein Ziel, außer dass man versucht, sich zu verbessern. Aber ich glaube, wichtig zu sagen ist, ungefähr in dieser Zeit war so ein bisschen so ein Low Point für Tattooing für mich, wo ich viel mehr in andere Dinge interessiert war. Ich habe angefangen, so Fahrräder zu bauen und war ich viel unterwegs, viel reisen, immer noch ein bisschen was mit Graffiti und Street Art zu tun. Und ja, vielleicht so diese Zeit war schon, ja, ich habe tätowiert so zu dieser Zeit, war so 10, also 13 Jahren ungefähr, hatte ich so einen Punkt, wo ich so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, aber so nicht so mega viel Motivation, so was aufzubauen. Und dann bin ich Vater geworden und dann alles hat sich geändert. Also wirklich viel.
Ja.
Also nicht so in meinem Lebensstil so viel, aber mit meinen Prioritäten. Und dann hatte ich auf einmal die Bedürfnis, okay, ich will was aufbauen. Ich will ein bisschen mehr seriös so mit, was ich mache. Und genau zu dieser Zeit, es hat sich angefühlt, als viele Leute alle wollten nach Berlin ziehen. Und da kamen so in dieser Zeit, so um 2011, 12, richtig viele Tätowierer nach Berlin. Und auf einmal, es war wirklich ein Flut. Und überall war so richtig gute Leute. Und ich hatte so ein bisschen Panik, nicht Panik, aber so, ich dachte, Mann, überall ist gute Tätowierer, was... Und ich denke, okay, ich kann hier sitzen und meckern über das alles oder ich kann einfach so, ne, put my head down,
ja,
hustle und einfach so richtig Mühe geben, so besser zu werden.
Mhm.
Und habe ich richtig hart gearbeitet, so einen Sprung zu machen. Und ich glaube, so ungefähr in dieser Zeit habe ich schon einen Sprung gemacht.
Ah, das ist interessant. Also schon durch die Konkurrenz und weil es nicht mehr so...
Das hat mich positiv inspiriert.
Ja, genau.
Also, weil natürlich ist es viel und du so, oh man, shit. Aber es hat mir auch so positiv so einen Arschtritt gegeben. Ich war so, boah, die machen so coole Shit. Ich will auch gute Sachen, ich will auch verbessern. Und ich muss sagen, so zu dieser Zeit, dass ich finde, ich habe so ein bisschen Sprung gemacht und ich inspiriert war, da habe ich in einem Laden in Kreuzberg gearbeitet, das heißt Schwarze Hand Tattoo.
Mhm.
Mit der Ivan hat der Laden aufgemacht und ich habe zusammen dort mit Marco Schmidt-Kunst gearbeitet.
Ja.
Und wir haben da, und das muss man sagen, das war echt eine große Sache für mich, weil Marco ist mega talentiert und ein toller Typ. Und der hat mir richtig, richtig im Arsch getreten, so passiv, also herzlich.
Ja, ja, genau.
Er war so, ich werde reinkommen, er wird diese Tattoos machen, wo ich so, ey, Alter, fuck you, like, wie gut ist das denn? Und so, und dann, aber das hat mir auch selber gepusht. Und ich glaube, wir haben uns so gut, so ein bisschen so gepusht und inspiriert. Und das war so eine gute Zeit für mich. Und,
wie lange habt ihr zusammen gearbeitet?
Schon ein Jahr, ungefähr. Aber wir haben zu der Zeit viel gearbeitet. Da waren wir manchmal 5 bis 6 Tage die Woche da und haben jeden Tag viel.
Also der Lebensstil mit viel Reisen und mal hier ein bisschen tätowieren.
Das war
und
auf die Seite.
Ja. Ach,
da war ich neu Papa und auch ich war wieder total drin. Es war sowieso eine neue Phase für mich mit Tätowierung, dass ich war total leidenschaftlich wieder,
ja,
nach ein paar Jahren, wo es so und ja, da wollte ich dabei sein, da wollte ich jeden Tag machen und ich muss sagen, das war die Instagram-Zeiten, ja, dass es als Instagram erstmal kam, wenn es so anders, ohne Werbung, ohne Algorithm, chronological order,
ja,
also das,
ja,
das war spannend, das
total
war sehr spannend. Man könnte seine Arbeit teilen und du hattest das Gefühl, man sieht das, du kriegst diese Resonanz oder dieses Feedback und weil jetzt natürlich Instagram viele Leute wahrscheinlich stresst jetzt oder ärgert und so zu der Zeit, war schon cool. Es hat schon Spaß gemacht. Und,
spielerischer, ne?
Ja,
und es
hat
war
Spaß
genau,
gemacht.
Ja, ja. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass ich auch diese Inspiration in diesen Schub, in diese Step nach vorne gemacht hat, war wahrscheinlich ein bisschen alles. Die Leute um mich, aber auch das Ganze mit Instagram, ne, so einfach tolle Sachen sehen,
ja,
jeden Tag.
Wer war für dich noch drumherum so Inspiration oder wer war zu der Zeit für dich?
Also auf Instagram oder?
Egal, um dich rum oder?
Wie gesagt, Marco. So war schon so eine große Sache neben mir, aber auch also zu dieser Instagram-Zeit, der war so Leute wie so Mike Stockings, Mike Moses, The Drowntown, Tony Donaire, Johnny Domus, also viele wir reden über Neo-Traditional Tätowierer,
ja, ja, ja,
vielleicht.
Neo-Traditional ist ja mit Instagram eigentlich, das war bei Facebook schon vorher gewesen?
Nee, MySpace.
Bei MySpace ist das schon angefangen.
Lars,
ja,
irgendwann mal spontan hat sich entschieden, eine MySpace-Page zu machen.
Er hat alle aus dem Wasser.
er war noch nicht außerhalb Berlin so bekannt, glaube ich. Und irgendwann mal tauchte diese MySpace-Page von Lars auf, diese Loose Lips-Page mit absolut wahnsinnigen Sachen. Und dann ist das dieses Stil und so, das ist richtig angekommen. Und er war natürlich die King von das, und er und Eckel und so alle andere. Und so, ich glaube, diese Neo Traditional hat schon so mit MySpace angefangen, aber dann mit Instagram so oder Facebook oder
ja.
Vielleicht war das Facebook.
Du warst doch ja auch dann Du hast jetzt nie so Neo-Tradition.
Ich wollte, da war schon eher Comic. Aber ich würde sagen, das pure Neo-Tradition ist schon Eckel und Lars, die beiden. Ellen noch?
Ja. Also in Berlin, also in Deutschland.
Deutschland,
ja.
So?
Ja.
Da ist es geboren dann. Und durch MySpace verbreitet. Mhm.
Oder vielleicht auf Facebook. Ich bin mir nicht mehr sicher, wenn Lars, also seine erste Ding, wenn das MySpace oder Facebook war.
Er hat es ja nicht so genannt.
Jedenfalls, er hat es gemacht und alle haben durchgedreht. Ja. Und das ganze System was broken, because everyone was like, what the fuck?
Ja. That's crazy.
Ja. Und diese Repost-Seiten haben, glaube ich, Neo Tradition das Wort erfunden, weil irgendwann war das mal da und ich dachte so, das kenne ich, was soll das sein?
Neo Traditionalists oder sowas.
Ja, da war genau, so ein Page, so, ne? Hä? Was ist das, ein neues Wort? Und zack, ist der Stil geboren. Stimmt. Und das hatte ich auch, ich habe das jetzt so verstanden, vorher hast du halt so ein bisschen tätowiert, ein bisschen Graffiti-Einfluss und so, und dann hast du gesagt, ich will einen Stil mir schaffen, ich will mich auf was spezialisieren. So, das war dieser zweite Push.
Genau, zusammen. Aber da war ich schon da. Also meine Arbeit war schon in die Richtung. Ja. Es war schon grafisch, ich war schon von vielen inspiriert natürlich, auch Lars, auch so viele. Ne? Und ich musste nicht irgendwie so bewusst entscheiden, ich mache jetzt Neo Traditional, ich mache, was ich mache. Bis heute, vielleicht könnte man sagen, dass meine Arbeit Neo Traditional ist, aber ich will nicht so ganz genauso in die Schublade. Ich sag mal immer, ich mache bunte, illustrative Sachen, der manche Dinge, also, ja.
Warum magst du das nicht?
Ist nicht, dass ich es nicht mag, aber ich will nicht unbedingt, vielleicht alle wollen irgendwie ihr eigenes Ding haben und will nicht unbedingt sagen. Ich glaube, für Leute, die irgendwie jetzt, das ist die verschiedenen Stilrichtungen sind so weit auseinander geworden jetzt, dass Leute, die in so dieser Blackwork oder Ornamental oder so Ignorant oder was auch immer, die teilweise sind nur in dieses Tunnel und die werden so viele verschiedene Arbeit alle Neo-Traditional nennen, weil es für die vielleicht sehr ähnlich aussieht, aber für mich würde ich sagen, nee, das ist total anders. Ja. Ich glaube, das ist für jede Stilrichtung so, dass man hat so seine Interesse in eine Richtung und dann sieht, also nicht,
Sebastian, ich habe überlegt, ob wir zwischendurch jetzt in die Quickies reingehen. Oder ob wir ein bisschen noch weitermachen biografisch.
Lass dich.
Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil es ja jetzt wir so langsam zu jetzt kommen.
So ein Timeline. Aber eigentlich sind wir fast, wie ihr wollt.
Nee, alles gut.
Ich bin für alles. Ja.
Ich komme dann auf diese Frage, die wir vom Start schon mal hatten.
Okay. Genau.
Die du schnell und kurz beantworten kannst.
Nein, du kannst wirklich die Zeit nehmen für alle Fragen. Wenn es lange dauert, ist egal.
So, die Fragen sind Quickies, aber die Antworten
sind Longs.
Also, okay.
Total egal. Okay. Wir dachten immer, wir können Quickies machen.
Ja.
Aber wenn jemand so lange arbeitet schon wie du, dann wird er nicht jede Frage so schnell.
So.
Genau, wir können hin und her springen.
Alles gut.
Das ist sowieso interessant.
Okay.
Brian, bevorzugst du Spulmaschine mit Metallgerstücken oder Pan mit Cartridges?
Jetzt geht's los.
Genau.
Da sind Leute jetzt schon am Lachen wahrscheinlich. So, ich war wirklich eine dieser Loyal to the Coil.
Ja.
Na, da habe ich wahrscheinlich 22, 23 Jahre ausschließlich mit Coils. Also nicht mal Rotaries, nicht mal Dan Cuban, wirklich Spülmaschinen. Das war meine Welt. War natürlich vorher, gibt es nicht wirklich anders. Und ich habe mich natürlich sehr wohl gefühlt damit. Aber vor zwei Jahren, ich kann schon sagen, wer daran schuld ist, ich habe schon immer Witze gemacht über so diese Pen Machines und das alles, ne, so, weil ich immer so einfach Coil Machine Typ war. Aber dann mehr und mehr habe ich so die neue Technologie gesehen, so was da rauskommt und dann das Cordless und in meinem Studio hat mehrere Jahre lang Jen Tonic gearbeitet mit mir zusammen.
Grüße!
Hallo, hey Jen. Und sie ist von Cheyenne gesponsert und hat immer so die neueste, coolste Sachen bekommen. Und da werde ich sie natürlich beim Arbeiten angucken, so wie das ist, so ohne Clipcord und Footswitch und Power Supply und diese ganzen Cartridges, was für mich sehr radikal war. So, ich hatte nie so ein Cartridge benutzt oder so. Aber ich habe das immer gesehen und ich dachte, es sieht schon praktisch aus und ganz schön easy. Aber ich bin noch nicht so weit.
Yeah.
Also da konnte ich. Dann habe ich schon so ein bisschen Widerstand gemacht für eine Weile. Und dann, ich weiß nicht genau, wann das war, aber irgendwann, ich habe sie gefragt, kann ich das ausprobieren? Und ich habe auf mich selbst so kurz so ein bisschen was gemacht. Und dann, ich habe mich entschieden, ich kaufe das einfach und ich probiere das. Mal schauen, wie es ist. Und ich muss sagen, es war keine super leichte Umstellung für mich nach so vielen Jahren. Es ist schon natürlich sehr anders.
Also du bist von Spule auf Pen und du bist zwischendurch nicht so Dan Cuban Rotary.
Lass mich klar. Nee. Das, also die letzte Jahr, so vor dem Pen, da hatte ich schon so ein paar Dan Cubans gehabt und die auch ein bisschen mitprobiert.
Ja.
Das funktioniert sowieso ähnlich. Das auch mit Griffstücke und so, ich hatte schon ein paar Dan Cubans benutzt auch.
Ja.
Und dann hatte ich den Pen. So, aber Cartridges war was komplett Neues für mich. Das hatte ich vorher nicht benutzt. Und es war schwierig, aber ich habe mich entschieden, ich ziehe es durch. Weil ich hatte oft so die Bedürfnis, irgendwie wieder auf dem Coils oder so zurückzugehen, weil ich Schwierigkeiten hatte, aber irgendwie habe ich durchgearbeitet, weil ich kenne Leute, die mit Pens arbeiten, die machen tolle Sachen, die machen, was ich machen will. Dicke Linien, so große, so. Ich weiß, es muss möglich sein.
Mhm.
Und hat so 6 Wochen gedauert und dann bin ich reingekommen. Und irgendwann mal habe ich den Punkt erreicht, wo ich denke, okay, alles, was ich könnte vorher mit der Spülmaschine, kann ich jetzt mit dem Pen. Aber davor viel einfacher. Ne? Also dieses freies Feeling und natürlich viel weniger Abfall auch, ist nicht schlecht. Und auch Reisen. Also ja. Was ich packen muss, das ist...
Na eben.
Kein Ultraschallgerät. Das, wie heißt das?
Ja.
Sterilisator. Ultraschall.
Ja. Also ich habe mich auf Einweggriffstücke sowieso längst... Ach,
okay. Das wollte ich fragen, ob du immer noch Metall genommen
ich
hast.
Ich habe Metall benutzt bis, glaube ich, irgendwie 2013 oder
ja.
So. Ja. Was natürlich immer noch das Beste ist. Ne? Also
klar.
Kein Plastikgriffstück. Ja, die biegen immer ein bisschen Plastik.
Voll.
Das ist klar. Aber ja, das, ich denke, okay, das ist keine Frage, praktischer, leichter, einfacher für mich. Ich meine, das Leben ist voll und kompliziert genug in Tätowierung, also warum soll ich es noch komplizierter für mich machen? Es werden andere Geschichte, wenn ich nicht alles machen könnte, was ich vorher gemacht. Mhm. Da gibt es Gründe, warum manche Leute bleiben dabei. Aber jeder muss für sich finden, was am besten funktioniert. Und ich habe es einfach gemerkt, okay, ich kann das mit diesem Pen. So. Kurz gefasst, ich bin Pen mit Asterisk, so sehr lange Coils, but ja, jetzt bin ich in den Pen-World angekommen, leider. Ich bin eine, die ich ein bisschen lustig gemacht vorher. Natürlich, meine ersten Monate habe ich viele Kommentare auf Instagram. Ich glaube, die erste so Story, wo ich drin war, wo irgendwie man sieht den Pen, so, what? You're using a pen? What the fuck?
Ja.
I was like, oh man. Aber es ist okay. Ich habe auch gedacht, ey, ich habe nichts zu beweisen. Ich habe so lange Spülmaschinen, ich weiß, es ist cool und nostalgisch. Ist es auch.
Du hast die Zeit ja auf jeden Fall gehabt. So,
yeah.
Miterlebt.
I paid my dues with the coil machines. Been there, done that. And,
Hast du dich da richtig reingehangen mit Bauen oder konntest du die Settings selber machen?
Ich habe nie selber Maschine gebaut, aber ich könnte eine Maschine natürlich auseinandernehmen und zurück. Und das muss ich dazu sagen jetzt schnell. Ne? Wenn irgendetwas schief geht mit dieses Pen oder in deren Cuban-Maschine, you're fucked. Like, da kannst du einfach zurück in die Fabrik schicken und hoffen, dass es schnell zurückkommt.
6 Wochen.
Aber mit den Spülmaschinen, wenn irgendetwas nicht stimmt, da könnte man schon was machen. Das war der Magic and the Mystery of Coil Machines. Ich hatte mal aber irgendwie so, die fallen auf den Boden oder so und dann manchmal funktionieren sie besser. So, oder weißt du, die sind so.
Stimmt, das ist eine Mystery auf jeden Fall.
Ja, so manchmal schon. Es ist so irgendwie, das ist so eine zufällige Ding. Aber man könnte, ne, ich möchte, dass man kann so auf diese Noppel da mit dem Finger füllen, so wie das sich anfühlt. Und das fällt mir immer noch mit dem Pen Machine.
Hm.
Aber nicht so sehr, dass ich viel zurückgehe, denn so mein Power Supply und alles wieder aufbauen. Das ist so.
Aber hast du das Gefühl, die Qualität, du bist jetzt wieder da angekommen, dass du die gleiche Qualität erreichst wie mit deinen Spulenmaschinen?
Ja, vielleicht noch ein bisschen besser, weil die sind schon ein bisschen softer oder so vielleicht. Mhm. So diese Rotary und so. Die Spülmaschinen können auch natürlich so smooth oder soft, aber die sind schon ein bisschen härter. Aber ich glaube, es ist gleich.
Mhm. Hat sich bei der Schnelligkeit was getan oder bist du auch auf demselben Level dann wieder?
Beim Aufbauen schon, weil mein Setup für die Tattoos, die ich mache, war immer 4 Maschinen.
Oh, okay.
So, das heißt 4 Maschinen, 4 Griffstücke, 4 Nadeln. Das ist auch viel Abfall. Das ist so ein bisschen Aufwand. Und jetzt, ich decke nur die Pen ab und habe meine Cartridges dabei. Und es ist easy.
Bei welchem Setup bist du jetzt gerade? Also, welche Maschine nimmst du mit welchen Cartridges, wenn du es verraten willst?
Kein Problem. Ich bin so seit 8 Jahren gesponsert von Tatsoul. Mhm. Die machen diese Envy Cartridges and Needles und so alles. Und ich bin die sehr loyal. Die waren richtig gut zu mir über die Jahre und schicken mir echt immer viel Dinge. Und, aber meine ganzen Sponsorship jetzt ist von Barber und Tetzel und ist auch mit dabei.
Ah, okay.
Und so, ich bleibe bei diesen Cartridges. Ich finde die richtig gut und ja.
Hast du einen Gutscheincode?
Ich habe, ja. I mean, ja. Yeah.
Nee, brauchen wir nicht.
Sag Bescheid, ja.
Und Maschine, bist du bei der Cheyenne geblieben? Oder
ich bin bei die Cheyenne geblieben, weil es funktioniert gut. Und natürlich, die Fabrik ist hier in Berlin. Das ist einmal irgendetwas. Das ging super schnell und fix. Aber ich muss sagen, es ist eine super Maschine. Aber mittlerweile, manche Leute in meinem Studio und Leute, die ich kenne, haben ein paar so richtig günstige Pen-Maschine aus Amazon probiert für irgendwie $100.
Oh, das sagen so viele.
Und die machen richtig, richtig gute Tätowierungen. Da muss ich so sagen, dass ich bin so, oh Mann, ich habe so echt viel bezahlt. Und, aber ja, ich bleibe bei der Maschine. Aber anscheinend gibt es echt günstige Variante, so Maschine, ja, die ich habe Leute... Ich habe dasselbe gesehen, Gast-Tätowierer, die haben so mega schöne Tätowierungen gemacht von so hohster Qualität mit so einer dieser Amazon-Maschinen. Mhm. Ich glaube, das manchmal hängt ein bisschen an. They say like it's the Indian and not the arrow. Ja. You know, it's like, wenn du das kannst, die Maschinentechnologie ist gut genug, dass auch diese billigen Maschinen funktionieren, wenn du weißt, was du machst.
Ja, total. Sind die dir mal kaputt gegangen oder halten deine Pans seit dem ersten Tag?
Die sind richtig gut. Ich hatte kurz ein kleines Problem, aber ich habe es geschickt. Die waren super. Die haben das innerhalb von 2 Wochen zurückgeschickt und ich habe ein Backup auch vom Cheyenne gekauft und dann danach habe ich diese günstige Alternative gesehen. Aber ja.
Nimmst du dann mehrere Pans oder wechselst du die Cartridges?
Hast
du
immer One Pan für alles.
Ah, okay.
Und das ist auch ein Unterschied, muss ich auch sagen. Ich habe so ein bisschen gesehen, viele von diesen Pans, die hatten vielleicht nicht genug Power, aber dieses neue Cheyenne Soul Nova, es ist irgendwie 4 mm Stroke und das hat genug jetzt. Mhm. Ich glaube, vor 5 Jahren diese Umstellung wäre für mich nicht möglich. Mhm. Ich glaube, weil ich habe so richtig viele dicke Linien, so 14 Round Shader, so One Pass Lines und das geht mit den neuen, aber wahrscheinlich die älteren nicht so leicht.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Okay. Jetzt überlege ich, ob wir gerade noch mal einen Sprung jetzt machen, zumindest in dein Studio.
No one quickie?
Doch, der kommt danach. Also. Aber erstmal will ich das mal.
Ja.
Seit wie vielen Jahren hast du jetzt dein Studio Sticks and Stones?
Sticks and Stones gibt es seit Dezember 2014. So, ja, yeah, wir sind so 9 Jahre. Also
es besteht aus einem Tattoo-Studio und einem Café vorne.
Ja, aber nicht den ganzen Zeit. Also wir waren erstmal in die Marerstraße in Neukölln. Das war so die erste Location. Das war so ein bisschen kleiner. Und da war nur ein Tattoo-Studio. Und meine Partnerin, meine Frau, so Tanja, die hat um die Ecke ein Restaurant, auch in dem gleichen Kiez. So, sie war schon in diesem Gastro-Bereich im Hintergrund. Und so dort haben wir uns kennengelernt, so auch in dem Restaurant. Und sie war um die Ecke von mich und ich hatte den Laden ohne Café. Es war einfach nur ein Tattoo-Studio. Und da waren wir, ich glaube, so 4 Jahre oder so, oder 5 Jahre.
Wie viele Leute haben da gearbeitet?
Das hat richtig klein angefangen. Das war nur
erstmal
so
nur
mich,
du, oder?
Also ja, so ein paar Freunde von mir, so ein paar Freunde Gasttätowierer, die manchmal da waren und so ein paar, die auch kurz mit mir da waren und dann wieder weg. Und dann kommen langsam so die ersten paar Leute, die ein paar davon, die immer noch bei mir dabei sind, seit 7 Jahren und so. Also ich glaube, so der Liam, so Lemon Smith heißt der so auf Instagram, so aus England und der Martin und Aggie, Soft Electric Tattoo und die waren wirklich seit Anfang an da, so ein
Wie
paar
ist
davon.
Wie ist von Martin der Instagram-Name?
Martin Meyer, so heißt der und die waren wirklich so fast am längsten da und das hat gewachsen und das war dann wirklich eine super schöne Zeit, diese ersten paar Jahre. Wir hatten viele Gast-Tätowierer, also manche du kennst, also aus Barcelona, die sind alle gute Freunde von mir geworden, die Tony, Alvaro, Johnny Domus, Javier Franco, also und auch aus Schweden, die Fru Duva und die Leute waren immer regelmäßig da, es war ein kleines Studio, aber es war echt schön. Und
wie seid ihr zusammengefunden? Also die haben
Instagram. Wir haben einander gegenseitig gefolgt und dann irgendwann mal, ich habe gedacht, ey, wir liken unsere Sachen gegenseitig und wir haben anscheinend ähnliche Interesse in Stilrichtungen, lass uns in Wirklichkeit treffen. Das war immer eine große Sache für mich. Ich wollte viele von den Leuten auf Instagram im Echt kennenlernen und treffen. Und ich habe die einfach eingeladen und die sind rübergekommen und viele davon sind echt gute Freunde geworden.
Also das Ganze, du hast es gedreht, du bist nicht mehr gereist, sondern hast dir jetzt die Leute eingeladen.
Ja, aber ich hatte echt ein großes, irgendetwas ist passiert, der mir richtig Glück gegeben, so in die Möglichkeit, dass das Studio echt gewachsen ist. Und das war, dieses Studio war wirklich am Anfang, vor die Gäste da gekommen sind, die ersten 2-3 Jahre, echt klein. Es war nur so ein Raum, es war wirklich 2, vielleicht in Not 3 Arbeitsplätze.
Ja. Ach so.
Mini klein. Und dann habe ich das mitbekommen, dass irgendwie war so ein Drehgipswand, wo ein Türrahmen war. Und die Wohnung hinter meinem Laden, also ich hatte das Gefühl, dass irgendwann mal auch dazugehört hat. Aber irgendwann haben sie das zugemacht und es war eine Wohnung, aber war nie da. Ich habe ständig geklopft, weil ich hatte das Gefühl, es war leer. Und dann, es war tatsächlich leer.
Ah, krass.
Und dann habe ich die Hausverwaltung kontaktiert und habe ich gefragt und das war doch leer. Und ich habe gesagt, ich würde das gerne nehmen, aber nur, wenn ich der Durchbruch machen kann.
Ja.
Und die waren so ein bisschen unsicher, aber ich habe die schon so bewiesen, dass das war der originale Zustand.
Ja. Mhm.
Das war schon ein großes Objekt, das war irgendwann mal kleiner gemacht für so 2. Also. Und die haben ja gesagt, ich hatte mega Glück und so, ich hatte die Gelegenheit, mein in Altbauhaus so einen kleinen Laden zu erweitern. Mit so, ne? Und
Vorschlaghammer so, und dann...
Oh, ich bin sofort, also der Baumarkt war die erste Stop so nach dem Hausverwaltung. Ich habe unterschrieben, ich bin sofort so, habe so eine Hammer gekauft, sofort. Also. Und da hatte ich so, ich könnte diese extra Raum, und was auch wichtig ist, eine Dusche, eine Badewanne.
Ah, mega, okay.
So in die Küche, ich habe ein Loftbett gebaut und ich könnte diese Gäste die Möglichkeit dort zum Schlafen haben.
Ja. Okay.
Und ich glaube, das hat es viel leichter und so viel mehr Leute sind gekommen wegen dieser Möglichkeit.
Ja. Macht das Sinn. Ja. Bist du jetzt Gast, du wärst ja eh den ganzen Tag am Arbeiten und dann bringt das Hotelzimmer
manche
gar nichts.
Manche Leute wollen ihren eigenen Platz haben, aber manche, die vielleicht unsicher, wie viel Arbeit die haben und eine Reise kostet was. Und wenn die können sparen, dass die dann schlafen, ist das super für die. Und so viele Leute sind einfach geblieben, sind wir noch mehr familiär so geworden und manche von den Gästen zu dieser Zeit, die kommen immer noch bis heute. Aber diese Erweiterung, das hat das ermöglicht, dass ich könnte diese Gäste einladen.
Ja.
Und ich ohne das habe keine Ahnung, wie das, ne, so nach vorne. Und mit dem Raum hatten wir mehr Platz und mehr Tätowierer sind dazugekommen. Dann ist Jen auch dazugekommen in die alten Studio. Und hatten so echt so, es war cool. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit dort in dem Laden.
Ja, und schön. Dann kam der jetzige.
Ja,
wie hast du den gefunden?
So, Sebastian, du warst da so einmal. Das, du hast es noch nicht gesehen, nee, aber nee. Du kommst bald auf den Kaffee.
Ja.
Ich wollte auf jeden Fall einen größeren Platz haben, weil der Studio war charmant und es war schön, aber es war auf jeden Fall klein. Und
trotz der Wohnung war es immer noch klein?
Ja.
Ah.
Also ja, so die Räumlichkeiten, es war immer noch ein bisschen eng. Es hat sich schon wie eine Wohnung gefühlt und die Gäste, es konnte sehr schnell voll sein und es war immer super warm da drin und... ich wollte einfach was, it was time to change it up. Und so ein Jahr vor das, meine Frau hat ihr Restaurant verkauft. Und sie war so in Zwischenprojekte. Und sie kommt aus diesem Gastro-Hintergrund und hat alles zusammengekommen. Ich habe ein Objekt gesucht und in Neukölln habe ich unser jetziges Objekt gefunden. Aber es war eine Vollkatastrophe. Da war so ein Brand, so ein Versicherungsbetrug-Geschichte, der schiefgegangen ist. Und die kompletten Objekt war ausgebrannt. Und es stand irgendwie 4 Jahre leer.
Ah.
Die Anzeige also da im Immobilien-Scout hatte keine Bilder, also renovierungsbedürftig. Es war like really nicht anziehend für viele Leute.
Gott sei Dank.
Zum Glück.
Ja.
Aber nur wegen so der Preis, die Location, die große, ich war so, ey, ich gucke das an, auch wenn es so die letzte Crackhaus ist.
Ja.
Ich will das trotzdem sehen, vielleicht. Ne? Und es war rough, aber ich sah dem Potenzial aus. Also ich und Leute, ich kenne, wir bauen viel, wir können viel selber machen. Und ich fand es ganz toll, es war riesig, ich wusste sofort, ich wollte das nehmen. Aber ich wollte keinen Street Shop haben.
Mhm.
Und vorne, die Vorderraum war ein schöner Laden mit Schaufenster und ich war so, okay, da will ich so keine offene Tür haben, aber es wird schade. Und dann, ne, mit Tanja, meine Frau, sind wir so viel geredet und dann haben wir gedacht, vielleicht könnte eine Kaffeemaschine da vorne rein. Und irgendwann, dann die Ideen haben sich entwickelt und dann hatten wir die Idee, hey, wir machen, also Tanja macht einen richtigen Kaffee da vorne, weil das ist ihr Hintergrund, sie kann das echt gut. Wir beide lieben Kaffee, das ist so für uns eine, es hat richtig organisch einfach so entwickelt. Ja. Das hat sich ergeben. So, wir haben das angemietet, wir haben alles selber renoviert, gestrichen, es ist immer noch ein bisschen rough, aber das war ein Vorteil für uns. Wir konnten Beton so gießen für den Boden und die Wände war sowieso weiß geschichene Backsteine, ein bisschen
und
rough.
Ist sowieso in. Also
ja, also es ist, ja, es passt. Also wir können eine Renovierung so gut machen, ohne zu über. Es musste nicht alles perfekt sein, weil das ist eh nicht der Stil von dem Laden. Und dieses Café-Konzept hat perfekt zu uns gepasst. Wir sind beide leidenschaftliche Kaffeetrinker, so für, ihr seid immer, und das ist Tanjas Welt, der kommt zusammen mit meiner Welt. Und alle Tätowierer im Laden trinken gerne Kaffee und das passt einfach super zusammen.
Ist das doch Wartebereich dann für die Kunden oder trennt ihr das strikt?
Genau, so ist das. Und das ist auch ein großer Vorteil für uns. Ne? Also manchmal kommt Kunden an und dann manchmal die sitzen auf dem Sofa und die gucken dich an beim Vorbereiten oder irgendetwas, aber jetzt die kommen an, die sind im Café. Du kannst sie erstmal einen Kaffee anbieten, die setzen da hin und das nimmt ein bisschen Druck.
Und dann gibt es eine geheime Stahltür, wie in so einem Club. Du siehst das Kaffee und dann hinten, habt ihr ein Fenster nicht sogar in der Tür drin? Oder
das,
oder?
Das ist so eine kleine, du Luke. Siehst, es ist zu, aber du kannst so dieses kleine, eine kleine Klappe aufmachen.
Ach, wie in so einem Club, also mit Passwort.
Dann die Schiebetour ist sowieso eine alte, so Metall. So.
Oh, das hat Charme, die geheime
und,
Tür.
Und da hinten ist die ganzen Studios, so mehrere Räume. Und
riesige Räume, also so Lofts, da kommst du aus diesem kleinen
die
Kaffee.
Gesehen,
denkst du so, der Kontrast ist auf jeden Fall Wahnsinn.
Und das ist so, wo wir jetzt sind und das Konzept funktioniert richtig gut. Die beide Geschäfte, die futtern einander, ne? die wachsen so, die sind cool und das Gute ist, dass Tanja hat ihren Bereich da vorne, ich habe meins, so wir sind im gleichen Objekt, aber wir haben nicht zu viel miteinander zu tun.
Ich wollte gerade fragen, also.
Aber wir sind ein super Team, also wir machen das echt gut, glaube ich. Und
Gab es viele Konflikte am Anfang, als ihr gebaut habt und so, wie macht man das alles? Schickst du deine Leute zum Warten zu ihr oder nicht?
Da mussten wir schon, klar, da war schon Fragen, wie das aussehen soll. Ja. Wie das ist so mit Kunden im Wartebereich und wo endet im Café und wo fängt ein Tattoo-Studio an.
Ja.
Das hat sich auch über die Jahre entwickelt, weil das Studio ist auch größer geworden mit noch mehr Tätowierer und wir brauchen unser Büroraum hinten. Müssen wir das nach vorne? Und Tanja hat auch so einen Teil von ihrer Kaffeesitzplätze geopfert, dass wir unser so Bürotisch vorne machen könnten.
Ja.
Aber davor haben wir einen kompletten Raum mit zwei Arbeitsplätzen gewonnen und so alles. Und so ist es immer so ein Give and Take. Und es funktioniert. Also es ist. Es ist schön. Also.
Cool. Warum? Ich glaube, jeder, der hier war und Guestspots erzählt, sagt, dass ihr ein super toller Guestspot seid.
Schön.
Also wirklich jeder. Ich habe noch nie gehört, dass es irgendwie, dass, also alle fühlen sich wohl bei euch. Es muss schön. Irgendwie.
Es ist bestimmt ein Kaffee, ne?
Es ist bestimmt der Kaffee. Aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt wo du deine Biografie erzählt hast, dadurch, dass du selber so viel gereist bist und rumgekommen bist, weißt du auch, was man braucht, um gut zu Guestspotten. Wahrscheinlich, oder?
Auf jeden Fall.
Also kannst du so ein bisschen sagen, was das Geheimnis ist, warum es so gut läuft und warum es so ein guter Guestspot für die meisten TätowiererInnen ist?
Gibt es viele, so mehrere Faktoren. Erstmal danke. Also das hört sich schön, also das fühlt sich gut an, das zu hören. Erstmal die Räumlichkeiten sind schön und geräumig und die bieten sich gut an zum Arbeiten. Und auch das Café-Konzept und so ist auch was speziell und so richtig gut für alle. Aber ich glaube, wir sind auch ein tolles Team. Ich habe echt eine Gruppe von einfach echt schöne Leute, die alle so, die machen einfach so ein gutes Feeling, so ein gutes Vibe da drin. Und für mich ist das wichtig, ich weiß, wie das ist, ein Gast-Tätowierer zu sein und du kommst an in einen Laden und du weißt, wo nichts ist und das kann auch am ersten Tag echt überfordernd sein manchmal. Und ich weiß, ich kenne dieses Gefühl persönlich, aber ich hatte Erfahrung, wo die Leute haben sich richtig gut um mich gekümmert. Und ich glaube, diese erste Arbeitstag und das erste Mal, dass du aufbaust dein Station in so einem fremden Laden, ist so ein großer Moment.
Das, ja.
Und wir passen einfach gut auf. Also wir also es ist viel auch unser Manager. Mhm. Wir haben so einen super Manager, der Jack. Der,
also die Shop-Manager.
Die Shop-Manager, der kümmert sich super um die Gäste. Tanja hilft auch, also alle helfen ein bisschen mit. Und wir sind, so Gastfreundlichkeit ist echt wichtig für uns, mhm, einfach, dass die sich gut anfühlen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich eine Kombination von vielen Dingen. Aber ich habe in echt viele Läden gearbeitet. Und manche gut, manche schlecht. Und ich habe viel gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich weiß nicht immer, nicht alles funktioniert. Und ich lerne immer noch. Und das ist immer so ein Lernprozess. Aber,
ja. Gibt es Programm bei euch, wenn sozusagen jemand kommt? Also hast du das Gefühl, also muss sich immer gekümmert werden, dass abends auch irgendwie...
Ich muss sagen, meine Gruppe, wir sind nicht so die Partyleute. Das ist nicht mein Studio. Also wir sind nicht so die immer am Feiern gehen und so alles. Aber wir versuchen auf jeden Fall, wir nehmen die Essen, also die Gäste versuchen ein, zweimal irgendwo nah bei Essen zu gehen. Und manchmal machen wir Sachen mit. Wir versuchen das so.
Ja.
Dass, weil manche von diesen Gästen, die kommen mehrmals und die werden auch zu Freunde. So ein paar kommen auch in mein persönliches Leben ein bisschen rein, dass die bei uns zu Hause sind oder was anderes. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach eine Kombination von vielen Dingen. Und das nehme ich schon als Kompliment, wenn jemand wieder so vorbeikommen will.
Ja,
weil
total.
In Berlin, da gibt es eine große Auswahl.
Ja.
Es sind ja viele tolle Läden in Berlin.
Ja.
Und wenn man nach Berlin als Gast kommen will, man hat echt eine große Auswahl heutzutage. Es sind ja richtig viele Studios und viele schöne Studios mit talentierten Leuten. So, ich bin auf jeden Fall dankbar für alle die Gäste, die kommen und wiederkommen und auch gute Sachen sagen.
Was muss man denn machen, damit man bei euch Guestspot machen kann? Gibst du, also ist das eine Auswahl oder kann jeder kommen, der will? Oder guckst du dir die Leute an?
Wir kommen natürlich, wir sind sehr offen. Natürlich, 90% der Leute schreiben über Instagram. So ein Direct Message oder E-Mail. So, du kannst sofort die Arbeit checken. Für mich natürlich, wir sind sehr offen für alle, aber wir achten auf so ein bisschen Level-Qualität. Wir sind nicht so mega streng, dass du musst so eine whole Level oder so. Wir nehmen schon
viele
verschiedene. Nee, das interessanterweise kann man nicht mehr sagen, dass das was ausmacht oder nicht. Wir hatten Gast-Tätowierer mit richtig vielen Follower, die echt Schwierigkeiten, Termine zu kriegen hatte. Und dann hatten wir Follower, also Leute mit so 1000 Follower oder weniger, die den ganzen Zeit busy waren. Mhm. So, von das alleine kann man nicht unbedingt sagen.
Ja.
So, wir sind offen, solange das Qualität ziemlich gut ist und die Leute machen so einen netten Eindruck, wie die uns anschreiben, dann ist man da. Aber wir sind auch ehrlich mit Leuten. Also manchmal, wenn wir denken, hey, vielleicht mach mal so einen Probepost, schauen, was für eine Reaction du kriegst und schau mal, wenn du überhaupt arbeitest, weil in Berlin ist das schwierig. Da ist echt so richtig voll mit Tätowierer und das wird immer schwieriger.
Guten Tätowierer noch.
Ach so, stimmt. Und es macht keinen Sinn, dass jemand herkommt und dann keine Termine hat, weil es für euch keinen Sinn macht.
Wenn die cool sind, so, wir hatten schon ein paar Tätowierer, die nichts zu tun haben, aber trotzdem Spaß gehabt haben. Und wir haben gesessen, geredet, gezeichnet. Wir versuchen als Studio manchmal so Drawing Night zu haben. So ab und zu tun wir das. Wo sehr oft eigentlich zeichnen wir nicht gar nicht am Ende.
Alle
wir
reden.
Bestellen Essen und wir reden, aber das ist auch schön.
Ja.
Ja. Ich bin neugierig einfach, ich wollte dich was fragen kurz.
Ja, gerne.
Dass du arbeitest hier alleine eigentlich. Mhm. Und ist es manchmal für dich, dass du manchmal vermisst ein bisschen so dieses Energie und Kontakt mit anderen Tätowierern?
Ja, das ist schon genau dieser Wechsel von dem Studio mit vielen Leuten. Ist erstmal erleichternd und du hast erstmal diese Ruhe und wenn du die dann genießt, merkst du, was eigentlich weg ist und das ist genau eben dieser unbewusste Austausch. Man guckt jetzt nicht bei Gast-Tätowierern genau hin und analysiert alles, aber man ist dabei und das saugt man unbewusst auf und das ist so ein bisschen weggefallen. Also ich muss mir das jetzt, entweder schöpfe ich aus mir selbst komplett oder ich muss mich jetzt, ich glaube, der Podcast ist auf Pollys Initiative gewachsen, aber das ist der Benefit oder das ist der Ausgleich dafür, dass ich
Du hast jetzt Austausch durch Podcast. Ja.
Genau, das ist, glaube ich, die Alternative. Und wenn ich...
Ja.
Ich müsste sonst mehr auf Messen fahren, glaube ich. Mhm. Oder mir hier Gäste wieder reinholen. Aber dann wäre es wieder nicht dieser ruhige, geschlossene Raum, den ich bevorzuge. Mhm. Aber es ist für mich schwieriger, in einem großen Studio Ruhe zu finden, als jetzt hier ein ruhiges Studio zu haben, weil Menschen reinholen oder reisen kann ich leichter. Aber in diesen vielen Menschen mich abzugrenzen, fiel mir immer sehr schwer. Deswegen fand ich es Respekt. Also du hast ja vorne deinen abgetrennten Bereich, aber selbst da sind ja auch noch Leute dann drin zu Gast.
Ich weiß.
Und da dachte ich immer so, oh krass, Respekt. Er leitet das Studio. Gut, Shopmanager ist sicherlich dann vieles ab, aber trotzdem bist du eine Hauptansprechperson. Und dann musst du aber noch diesen komplexen Stil und diese langen Sitzungen machen. Da denke ich mir so, krass, wie schafft er das? Weil ich hab's nicht mehr geschafft am Ende.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass du viel arbeitest noch. Ich hätte gedacht, dass du schon eher zurückgezogen bist und jetzt eher nur noch Shop machst.
Ich tätowiere noch, aber ich mache, wie gesagt, so größere Projekte, aber meistens so dreimal die Woche.
Manchmal
viermal, es kommt drauf an, so wie das ist. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, ich glaube, dass wenn ich ganz alleine arbeiten würde, da wird mir schon manchmal das Motivation und die Inspiration so ein bisschen schwer werden. Also ich glaube, es ist eine meiner Secrets. Wie das irgendwie weitergeht, ist, ich habe viele junge Leute um mich, die hungrig sind, die inspiriert sind. Die haben so eine Energie, die ich früher hatte. Und ich glaube, das tut mir gut.
Ja.
Diese Leute, also das pusht mich so ein bisschen und das hilft mir. Und ich glaube, wenn das komplett wegfallen würde, dann wäre es schon ein bisschen schwer.
Ja. Ich fand es auch schön, dass du vorhin gesagt hast, in unserem Vorgespräch, weil Christoph Aribert hat das auch erzählt.
Ja.
Es ist auch so schön, also es ist ja Quatsch, alles scheiße zu finden, was jetzt neu ist.
Sure.
Weil die jungen Leute einen auch dazu bringen, neue Sachen zu sehen,
auf
die man
Fall.
Nicht gesehen hätte oder mit denen man nicht angefangen hätte, wie jetzt mit dem Pen dann vielleicht.
Klar.
Oder bei Christoph war es so Instagram, dass er gesagt hat, okay, jetzt zeig mir das, wie das geht.
Ja.
Also dass es dich auch immer noch wachsen lässt.
Aber man muss mal ein bisschen, weil du kannst nur so lange gegen die Zeiten und gegen so die Bewegungen so irgendwie Widerstand machen. Also irgendwann mal, ich merke langsam so ein paar, die richtig Oldtimers, die noch älter oder länger dabei als ich, die endlich eine Instagram, weil die haben gecrackt und ich war so, okay.
Ja.
Weil die merken, sonst das geht nicht mehr.
Ja. Ne? Du hast ja den zweiten Account schon, oder? Hattest du jetzt nicht zwischendurch mal?
Ich hatte so einen Account, der so mit ziemlich vielen Follower war, aber irgendwann mal, ich glaube, ich wollte einfach neu anfangen.
Fand ich auf jeden Fall. Alle wollen diese 100.000, aber du weißt nicht, wie das war und du sagst, ich habe jetzt meinen Account platt gemacht, ich habe einen neuen.
Wie, du hast einen Account mit 100.000 Followern platt gemacht?
Ja.
Warum? Das war ein Move.
Weil ich habe das wirklich vom Anfang, also direkt am Anfang, 2012, 2013, und ich habe richtig viel reingesteckt, das aufzubauen.
Ja,
aber über die Jahre ist natürlich langsam, viele Leute, die vielleicht nicht mehr den Stil mag oder viele Bots dazukommen und so. Und ich muss sagen, dass der Engagement also richtig schlecht war. Mhm. Und ich habe es gemerkt, okay, trotz aller dieser Folge, also da passiert nicht so viel. Und ich war auch ein bisschen gelangweilt mit Instagram, muss ich sagen. Und ich hatte einfach eine Phase und ich dachte, ey, ich fange ganz neu an. Und dann ich weiß, dass alle, die mir jetzt folgen, haben richtig Bock. Die wollen mich folgen jetzt.
Ja.
Und ich habe es gemacht. Manche Leute haben gesagt, das ist mütig. Manche Leute haben gesagt, das ist voll dumm. Aber ich habe es gemacht und ich bin total froh, weil die neue Account hat vielleicht nicht so viel wie den alten, aber den Engagement, und das funktioniert genauso gut.
Ja.
Ich merke keinen Unterschied. Aber davor ist es viel mehr persönlich jetzt. Ich merke so, die Leute, ich kenne, die mich folgen, ist es so, mit so vielen Folgen, das wird manchmal so impersonal.
It's not
like zufällige Leute haben Unterhaltung so zwischeneinander persönlich in deinen Kommentar oder so.
Ja. Das
ist so richtig so,
okay,
weißt du, so wie ich so, hey, what the fuck? Also, I don't know. Ich wollte einfach neu starten, habe ich gemacht. Es ist schon vor 2 Jahren, da gibt es kein Zurück. Aber es ist okay. Das Account, was ich jetzt habe, es funktioniert genauso gut. wie vorher. Das ist,
und in das Social Media hast du dich ja relativ gut reingestürzt, ne? Also hast du lange, du hast nicht lange gezögert, gewartet, sondern hast gleich...
Nee, das Instagram war ich ziemlich schnell dabei und das hat gut gepasst, weil das war genau die Zeit, dass ich da in diesem Laden mit Marco und andere Leute und Gast-Tätowierer, dass ich schon sowieso, ich wollte das zeigen, was ich gemacht habe, weil ich so gerne die Sachen von anderen Leuten auch gesehen habe. Ja. Und ich wollte ein Teil von diesem Austausch sein.
Ja.
Und so, ich war richtig dabei. Und wie früher erwähnt, Instagram damals war anders natürlich, so ohne Werbung, ohne Algorithm, wenn du lang
ich
genug...
Ich kann es überhaupt nicht mehr vorstellen, wie du es vorhin erzählt
aber
hast,
es,
richtig freudig.
Es war eine andere Zeit, also bestimmt gibt es viele Tätowierer, die kennen das noch. Und das war so, wenn du lang genug runtergescrollst, siehst du jeden Post von jeder Person, du folgst.
Und bist
du
irgendwann am Ende vor allen Dingen.
Wow.
Damals gab es so ein Ende.
Yes.
Eigentlich heute gibt es nichts Neues mehr.
Nee, da gibt es immer irgendwelche Sponsor, Werbung oder Suggested Shit. Oder, yeah. Aber es war nicht nur das, es war viel leichter zu wachsen.
Ja.
Manchmal so eine dieser Pages wie Tattoo Snob oder Inked Mag oder so, wenn die deine Sachen teilen würde, ja, das war möglich, über Nacht 800, 900 neue Folger zu kriegen.
Ja.
Das, so hat das damals funktioniert. Ja. Deswegen war das möglich. Mein Account jetzt wird nie so hoch wie den alten, das weiß ich. Das
ja,
ist einfach fast unmöglich. Und das ist auch okay.
Ja.
Aber es ist einfach anders.
Wie gehst du jetzt mit Social Media um? Ist das, hat sich da was verändert oder... Macht es noch Spaß?
Magst
oder
du
wie,
es?
Wie ist die Einstellung jetzt?
Ich würde sagen, vorsichtig, dass man das so fast muss. Also, was heißt muss, aber es ist so, wenn ich manchmal 2 Monate nichts postet, und das passiert manchmal, da kriege ich weniger Anfragen.
Ja.
Mhm. Man merkt das. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Was natürlich total traurig ist, das heißt, dass da ist so eine Form von Abhängigkeit oder dass es ein bisschen flitscht ist, dass du musst ein bisschen die Arbeit in dem Social Media oder in Promotion reinstecken,
ja,
in das den Kunden dann auf die andere Ende rauskommen. Es ist ein bisschen deprimierend, aber andererseits, es ist, wie es ist.
Ja.
So, ich mach mal mit, ich spiele mit, und aber es ist manchmal schwierig. Ich habe Phasen, wo ich nichts poste, dann bin ich voll motiviert, dann poste ich so 6 Mal in einer Woche und dann passiert was. Ne?
Mhm.
Wenn du die Arbeit reinsteckst,
dann ist es ja auch so. Ja,
es ist ja so. Und ich glaube, heutzutage so ganz ohne Instagram ist super schwierig.
Ja.
Also, außer du bist so einfach mega, mega berühmt mit jahrelangen Wartezeiten oder so. Und vielleicht muss man nicht so viel posten, aber die meisten von uns müssen das leider.
Mhm.
Lässt du dich selbst tätowieren noch? Oder bist du, bist du aus? Bist du fertig
mit allem? I mean, es macht mir echt keinen Spaß natürlich. Ich bin 45 Jahre alt und das ist so... Ich kriege ein Tattoo und nach 40 Minuten gucke ich die Uhr an, so ein bisschen so, oh fuck. So, yeah. Aber doch, also ich habe so, ich hatte viele tolle Gast-Tätowierer, die ich die Arbeit sehr mag. Und natürlich nutzt man die Chance, wenn die schon in dein Studio sind, dann ich denke, okay, so, da war diese Phase in die alten Studio, die ich habe mich sehr oft tätowiert. Und zum Glück, ich hatte viel Platz noch auf die Beine und habe ich die komplett gefüllt mit so.
Das ist eine Galerie, die zwei Beine.
Das ist so ein bisschen so Neo-Traditional Galerie. Ich habe schon richtig so von alle diese Barcelona-Typen und so alles. Meine Arme so alles in diesen Tattoos, die teilweise 25 Jahre alt sind.
Ja, gib uns mal kurz einen ganz kleinen Überblick. Von wem ist dein Dekolleté, dein Hals?
Also das hier, was man sieht, ist von Jen.
Ah, okay.
Ja, noch nicht fertig. Das ist ein paar Jahre, ist mir unangenehm, aber da muss ich natürlich hin. Jen, ich komme nach Lüneburg, wir machen das.
Aber Jen, es sieht auch so super aus, auch ohne Farbe. Sieht toll aus.
Ich finde es auch schon, ich glaube, das Problem ist, ich habe mich ein bisschen dran gewohnt.
Ja,
ich mag, wie das aussieht, aber das
sein.
Kommt mit so Grautönen. Alles auf meinen Armen sind richtig alt, also das ist von Timothy Hoyer.
Da habe ich dich damals gesehen, beim Vorm Fall immer, da ist er mir entgegengekommen. Ich dachte mir, ich habe es aus der Zeitung erkannt, ich dachte mir so, wie kommt denn ein Ami hierher oder so? Dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Diese Tattoo ist also von der Zeit, es war in 98 gemacht und das war in europäische Tattoo-Magazins und das war eine große Sache.
Ja,
wenn ich zum ersten Mal Lars Uwe kennengelernt, er hat das auch gesehen und er war so, oh mein Gott, dieses Tattoo, dieses Stil von Timothy Hoyer hat mich total inspiriert.
Das dann live zu sehen.
Das ist schon speziell, aber es ist auch von 98 und Das ist einfach so ein Mix. Dieser Arm war schrecklich, deswegen habe ich das einfach so mit Black. So
und wer hat das Blackwork gemacht?
Meine Mitarbeiter Igor, so Sarkanize, ist sein, der macht wahnsinnig Blackwork-Sachen. Ja. So richtig gut.
Den Arm gemacht hat.
Von wem?
Von Mo.
Ach so. Mhm. Ja, es ist so, kennst du ihn auch? Es ist so schwarz und
ja, der
so
macht
drin
richtig
alles.
Tolle Sachen. Der arbeitet direkt neben mir und der macht so, genau, er hat so Katis Arm auch gemacht.
Ja.
Und er macht richtig tolle Sachen, er kann das richtig gut.
Ja.
Super schnell.
Das ist ja wichtig.
Das ist wichtig auf jeden Fall.
Schwarz auf jeden Fall.
Und der Innenarm?
Den Innenarm ist from, aus Spanien, Daniels Bauti. Mhm. Ist die einzige Tattoo auf dem Arm, die ich behalten habe.
Ja.
Weil es sieht gut aus. Ich habe das ein bisschen mit irgendwie reingebaut. Und ja.
Okay, und deine Beine sind neo-traditional.
Das ist ein neo-traditional Hall of Fame.
Die musst du mal ausstellen, ey. Das ist ja wirklich.
Ja,
das zeigst du uns nachher nochmal.
Ich zeige euch nachher, alles gut. Ich glaube, wir haben, ich habe dir das gezeigt. Ach, Sebastian und ich waren in einem Ramenladen, haben wir beide die Hose ausgezogen mitten im Restaurant.
Doch.
Ich glaube, er war bis zum Unterhose eigentlich, weil er hat seinen kompletten Rücken zeigt. Wir waren mit Tony und Alvarito und ein paar Leute vom Laden. Da so ein Ramen-Restaurant und das kommt zu Thema.
Und alle ziehen sich aus.
Wir alle haben sich ausgezogen. Die anderen Tische haben uns alle angeguckt, wie sie verrückt. Das war so ein schöner Abend.
Aber das fiel mir auch ein, als ich meinte, was ist dein Geheimrezept? Aber einfach, dass du mit den Leuten essen gehst und dann Leute zusammenbringst, die, sag ich mal, alle so interessiert aneinander
total
sind, in einem vernünftigen oder angenehmen Stil.
Dann will man werden. Nee, heb den T-Shirt noch höher. Und dann irgendwann mal steht da im Restaurant so in Unterhose fast.
Guter Abend.
Das war ein schöner Abend, ja.
So, jetzt komme ich nämlich jetzt hier auch zu meiner Frage.
Wow, zweiter Quickie.
Ja, jetzt wissen wir aber genug über Brian, deswegen jetzt ist es Zeit für die weiteren Quickies.
Wie geht's dir eigentlich? Brauchst du irgendwas?
Brauchst du eine Pause?
Mir geht's gut.
Ja. Ist uns warm?
Okay. Es ist warm,
es ist schon warm.
Es sind irgendwie 28 Grad in Berlin oder
31
Grad.
Alles gut, mir geht's gut.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Siehst du dich als Künstler oder als Dienstleister?
Ja, das auch. Okay. würde sagen, ein bisschen von beides, aber vielleicht auch dazu Handwerker. Vielleicht gehört auch dazu, würde ich sagen. Natürlich, ich sehe mich nicht ganz eine oder den andere. Ich glaube, das ist so ein Teil von beides da drin. Aber wahrscheinlich mehr Handwerker als Künstler, so kreativer Handwerker.
Ja.
Aber Dienstleister sind wir alle natürlich, weil am Ende Tattoos, die wir stechen, sind nicht für uns. Ne? Und so schon Dienstleister sind wir schon.
Abhängigkeit von der Kundschaft ist gegeben. Ne? Nicht wie beim Graffiti, da brauchst du nur eine Wand.
Aber du siehst es anders, ne?
Naja, aber trotzdem, ohne andere Menschen kann ich meinen Job nicht machen, bin ich nur Maler. Das,
ja.
Da sehe ich schon, sage ich mal, den Begriff Dienstleister.
Ja.
Aber ja, weil am Ende die Kunden müssen schon bekommen, was sie wollen. Ist das nicht irgendwie Dienstleister? Also, ich weiß nicht.
Ja, wenn du es jetzt umdrehst und viele Flash hast oder Wannadoes, dann kann man es ja umdrehen und sagen, eigentlich benutze ich meine Kunden als Leinwand oder so.
Könnte für dich ist ja anders. Also würdest du sagen, dass die Mehrheit deiner Kunden, die also kriegst du Custom-Anfrage oder machst du nur Flash?
Jetzt ist weniger Flash, habe ich jetzt, aber so, sonst immer so Hälfte-Hälfte.
Ja.
Aber die meisten wollen schon Sachen von mir oder da oder ich gebe mehr die Idee vor oder, oder finde Themen heraus.
Ja. Ich manipuliere die so hin, dass sie das wollen.
Ich werde auch dann zustimmen, dass du bist mehr auf diese Künstlerseite als Dienstleister auf jeden Fall. Aber da ich nicht so viel Zeit habe, Wannadoes und so Zeichnungen zu vorbereiten, ist es meistens nur Anfragen, dass die Leute sagen mir, was die wollen. Die geben mich natürlich so eine Masse an so kreativer Freiheit und Raum, mein Ding zu machen. Und die wollen das in meinem Stil. Aber viele von meinen Kunden haben ziemlich spezifische Vorstellungen für manche Details. Und deswegen sehe ich schon, dass das Dienstleistung ist schon auf jeden Fall da drin.
Und ich mache.
Ist das eine Hilfe für dich? Hättest du gern noch mehr Freiheiten oder findest du es eigentlich gut?
Nein. Also das wäre schon anders. Also ich komme einfach nicht hinterher. Ich würde gerne richtig viel Wannadoes und so Flash zeichnen. Und ich hatte Phasen, wo ich gezeichnet habe und dann hätte ich irgendwie so ein paar Wochen, wo das Motiv schon vorbereitet war. Es war ganz entspannt und so easy. Das hätte ich gern, aber das passt in meinen Lebensstil einfach nicht rein. Ich habe zwei Kinder, also ich habe das Business hier so und mit meinem Partner in einem Café und wir organisieren alles und ich muss auch andere Dinge machen. Ich tattoo den ganzen Zeit, ich will vielleicht nicht zeichnen am Feierabend.
Ja, total nachvollziehbar.
Ja.
Und deswegen, aber ich muss sagen, dass für mich, und ich glaube, Pascal hat das auch irgendwie gesagt, dass manchmal, wenn Leute sagen, ey, mach, was du willst, ist das mir auch ein bisschen überfordern manchmal. Mhm. Ich mag schon, oder gibt es irgendetwas, was du immer machen wolltest? Und, not really.
Also,
ich
tob dich doch mal aus.
Ja, und ich bin dankbar für sowas. Sowas finde ich total nett. Ja. Dass man diese Vertrauen hat, ist eine schöne Sache. Auf jeden Fall.
Aber es macht sich leichter.
Ich mag schon eine Richtung.
Ja.
Oder dann werde ich sagen, hey, vielleicht geh auf mein Instagram, such mal 3-4 Bilder, die du am besten findest. Und dann habe ich ein bisschen Ahnung, was dir anspricht. Ja. Weil ich glaube, gar keine, das kann ich nicht machen. Ich kenne dich nicht. Ne? Ich habe lieber so ein bisschen von dieser Hilfe. So ein bisschen von dieser Dienstleistung ist okay. Das ist auch da drin.
Was ist deine Lieblingsanfrage? Dass du dann... klare, oder wie schreibt man dich am besten an? Mit kurz, lang, ausführlich?
Lieber Brian.
Da haben wir alles. Manchmal lieber Herr Powak. Da habe ich alles. Manchmal schon. Meistens die Leute beim ersten Tattoo-Anfrage sind so sehr formell. Aber nee. Ich bin eigentlich ziemlich offen. Also manchmal nehme ich auch Projekte an, die ich so ein bisschen unsicher und nicht so viel Lust. Und witzigerweise, die sind am Ende die Projekte, die manchmal so am coolsten sind, wo ich so richtig so ein bisschen aus den Comfortzone gepusht bin.
Ja. Ich hatte gestern ein ganz gutes Gespräch und dann dachte ich, das ist lustig, dadurch, dass Neo-Traditional, also ich weiß, wir wollen jetzt nicht so Etiketten machen, aber dadurch, dass Neo-Traditional so szenografisch ist, gibt
szenografisch?
Das, also szenografisch im Sinne von, es ist immer irgendwie so ein bisschen
musst du
mehr
kurz
Szenerie
überlegen gerade.
Ja. So. Ja. Dadurch ist es, gibt es natürlich so viel Raum, dass Leute so viel da reinhaben wollen. Ne? Also Frau mit Spiegel, die sich in dem Spiegel spiegelt, hinter ihr sitzt ein Spatz, der Spatz hat einen Schlüssel in der Hand mit einem Band.
Genau.
Das würde man bei so Leuten wie Peter, so abstrakte Illustratoren oder so, ja gar nicht so machen. Ja. Aber gerade Neo-Traditional bietet natürlich so viel Raum für... Ich möchte das und das und das.
Manchmal, aber nicht für mich so viel. Also ich mag so ein bisschen mehr Klarheit.
Klarheit, ja. Hm.
Und manchmal schreiben Leute an, die haben mega viele Ideen.
Ja.
Und ich muss sagen, das ist cool, aber vielleicht nehmen wir 1-2 von diesen Dingen raus und lassen uns konzentrieren auf diese 2 Motive, denn die können wir davor größer, mit mehr Details. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen das. Und die sind, denn am Ende können wir das schon, so eine andere Version.
Ist dir das Meaning wichtig? Warum sie die Motive wollen, was sie für sie bedeuten.
Persönlicher Hintergrund.
Was heißt wichtig? Also ich meine, wenn die wollen das mit mir teilen und das hat eine Bedeutung, dann natürlich höre ich das gerne an. Und ich finde das schon interessant und manchmal ist das schon was sehr Besonderes. Aber natürlich nicht alle haben so eine tiefe Bedeutung oder so. Manchmal Leute wollen einfach Sachen, was cool aussieht oder einfach tätowiert zu werden. Und ich glaube natürlich, jede Tätowierung bedeutet irgendetwas und ne, das zeigt so eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort oder irgendetwas, aber so eine richtig tiefe Bedeutung ist nicht hinter jeder Tattoo. Und das natürlich für mich muss das nicht sein. Also wenn das sowas ist, finde ich schön und ich hatte schon ein paar schöne emotionelle Verbindungen oder so Erfahrungen mit Leuten, wo das Tattoo schon was für die wirklich viel, was persönlich mit Menschen, die gestorben oder irgendetwas, wo die auch emotionell geworden sind und so, und das hat mir schon berührt, aber ist nicht immer so.
Ja.
Aber finde ich schön, wenn das so ist.
Bist du ein Social Media Junkie oder achtest du auf deine Bildschirmzeit?
Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit auf Social Media, als ich gerne würde. Also, sie sein so, was gesund ist, wie die meisten Leute wahrscheinlich. Ich würde gerne, dass ein bisschen das geht in Wellen, in so Phasen. Aber schon, ich bin ein bisschen viel, wie wir alle.
Ja.
Und würde gerne weniger, aber es ist schon schwer. Also wenn man dann erstmal drin ist. Aber,
reingefallen ist. Ja.
Ja.
Inhalt oder Form?
So meinst du so visual? Also vom Optik oder?
Sebastian erklärt die Frage. Wer hat das ausgedacht?
Wenn du an...
Ein Motiv?
Beim Motiv wäre, fängst du vom Inneren, also praktisch kannst du oder möchtest du eine Tätowierung aufbauen aufgrund einer Geschichte oder möchtest du lieber klare Bilder haben, also...
Ich glaube, ein bisschen mehr Form, ja, dass es gut passt mit dem Körper und so bewegt. Und dann, ich glaube, wenn man erstmal die Außen so Form hat, dann kann man den Inhalt schon anpassen,
ja, okay,
und schon entwickeln.
Mhm. Genau, von der Herangehensweise.
Ja. Weißt du schon, oder was?
Was?
Oder Stencil?
Ach so.
Das Stencil.
Hat mich ja einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich jetzt ja mal vorausgesetzt, dass das alles Stencil ist, oder?
Ja, voll schon. Ja. Also manchmal ein paar Hintergrunddetails kann man dann nochmal nachmalen, aber meine Motiven will ich schon vorbereitet und ja.
Machst du manchmal Graffiti? Heimlich.
Nicht mehr, nein, wirklich. Nee, das ist.
Du gehst nicht an den Hall hier irgendwo.
Nee, leider nicht mehr so viel. Okay. Würde gern irgendwann mal nochmal gehen, aber wann dann bin ich ziemlich weit weg davon.
Haus, Kinder, zwei Kinder.
Ja,
aber
manchmal
Laden,
hat man ja nochmal Bock und will nochmal mit Dosen losgehen.
Ja, kommt bestimmt wieder. Ja. Aber ja.
Müsstest du ja von deiner Schlafenszeit abziehen,
ja,
oder?
Ja. Um 3, ich muss los.
Ja. Wie viel schläfst du grundsätzlich?
Ich schlafe okay. Ich versuche mal 7 Stunden zu kriegen. Also ich bin Frühaufsteher, ich nehme meinen Sohn zur Schule in Mitte. Mhm. Das heißt, muss ich ziemlich früh aufstehen in die Woche.
Wann fangen die denn da an? 7.45 Uhr hoch, oder?
Nee, die zum Glück 8.30 Uhr.
Oh.
Was smart geht. So, ja. Wir mussten so 7:45 aus dem Haus. So, ich versuche mal früh ins Bett, manchmal klappt es, manchmal nicht.
Bist du immer dann lang im Laden abends im Studio? Oder ist das
nee, ich versuche mal früher zu sein. Und das ist schon der Rhythmus mein Studio. Also wir sind alle früh, also viele Leute in mein Studio sind da schon früh.
Ach so.
Also manchmal die Jana Kleinhut, die bei mir arbeitet, sie ist Grüße manchmal um 9 Uhr schon im Studio aufbauen, finde ich super, weil viele Leute fangen schon, die meisten fangen schon um 11 oder so an oder manchmal sind schon um 10 am Aufbauen, weil dann sind wir früher fertig. Meistens 17 Uhr, 18 Uhr ist nur so nicht so viel mehr im Studio.
Aber das
so
passt wahrscheinlich dann auch, dass ihr alle so ähnlich vom so seid, dass ihr eher nicht so Party, dann ist es nicht so ein Partystudio, wo alle noch ewig sitzen und trinken, das, sondern alle ein bisschen früher anfangen.
Da sind wir nicht. I mean, obwohl ich bin die Einzige, der Kind hat, also ich bin die Einzige, der so Familie so im Moment da, aber trotzdem, die sind alle schon ruhige Menschen, die die nicht so viel krasse feiern oder so. So, die Leute, die fangen früh an und die sind gerne früh fertig, was jetzt finde ich auch gut. Also 20 Uhr will ich nicht wirklich tätowieren.
Ja.
Ich will andere Sachen machen. So, ich mag das auch gerne.
Das passt früh dann anfangen auch gut zusammen vom Vibe.
So. Ich finde das schon. So sieht man mehr Tageslicht und
siehst deine Kinder auch mal?
So ein bisschen auch so abends natürlich auch. Funktioniert gut. Und wie gesagt, das passt mit den Leuten im Studio. Also wir haben so alle so eine ähnliche.
Jeder hat aber einen eigenen Schlüssel. Jeder kann kommen oder gibt es Öffnungszeiten bei euch oder wie macht ihr
das? Da gibt es gar keine Öffnungszeiten. Jeder kann kommen und gehen, wie die wollen. Die können sagen, ich gehe 5 Wochen reisen. Okay, tschüss, viel Spaß. Also ich lasse alle machen, wie die wollen. Deswegen haben wir ganz viele dabei. Manche sind Part-Time, manche sind Full-Time, aber alle haben komplett Freiheit. Und reinzukommen ist kein Problem, weil das Café öffnet um 9.
Ah, okay.
Und ist ja jemand ab 8 da.
Wie ist das Café? Ist das dann eigentlich immer voll oder ist das, wie gibt es da Stoßzeiten oder wie verträgt sich denn das dann so? Also bekommst du das überhaupt mit, wenn die Tür ist ja meistens zu dann, oder?
Doch, ich bekomme das mit, weil jetzt unser Büro und so unser Tisch, wo wir sitzen, ist vorne.
Lebender Bar. Ah, ja.
Das ist anders, als du da warst. Da war so ein Hinterteil mit einem Sofa und so. Und da ist jetzt unser Büro und da sitzt also
das
meistens
du mit dem
Jack, so unser Shop-Manager, dass er auch die Leute begrüßen kann und das alles leiten. Mhm. Und wir kriegen das schon hin. Das Gute ist, in die Corona-Zeit, während Lockdown, Tanja hat eine richtig schlaue Entscheidung gemacht, dass eine unsere Fenster vorne ausgetauscht für eine Schiebefenster, wie ein Kiosk. Mhm. Und eigentlich war das gemacht wegen der Pandemie, aber jetzt ist das unabhängig von dem ganzen Corona-Zeit perfekt. Das heißt, viele Leute kommen to go am Fenster und dann haben wir auch eine Banke, einen Tisch draußen. Mhm. Und da sitzen viele Leute draußen, auch im Winter so mit so einer Decke und Rauche. Und ein paar Leute sitzen drin, aber sie ja nicht, es ist mehr so ein Stehkaffee, mehr so für to go. Mhm. Das ist also, wir erlauben keine Laptops vorne, es ist kein Café, wo man sitzt dann 3 Stunden oder sowas mit alle. Es ist mehr so, kriegt man so einen guten Kaffee oder so einen Kuchen und dann ja, sitzt draußen oder kurz und dann geht's weiter danach. So, das ist schon busy so manche Zeiten, aber es ist nie etwas. Also im Studio kriegen wir nichts davon mit, wegen dieser diese Gefängnistour.
Ja.
So.
Ja.
Der Club im Club.
Ja. Das ist nicht so ein. Normalerweise hängen Leute rum und sind auf ihren Laptop, arbeiten da und dann wäre es voll. Das ist der Unterschied.
Ja.
Verstehe.
Ja.
Haben wir schon geklärt? Wenn du dich entscheiden kannst, würdest du lieber einen Handrücken tätowieren oder einen ganzen Rücken?
Handrücken.
Handrücken.
Ja.
Das war ein Quickie, gut.
Geil, oder?
Ja, lass uns schnell.
Was ist dir wichtiger, der Prozess oder das Endprodukt?
Was heißt wichtiger?
Oder was, auf was arbeitest
du? Ist der Weg das Ziel oder ist das Ziel das, was wichtig ist?
Wenn ich eins aussuche, dann Ergebnis.
Ja.
So wahrscheinlich für mich.
Also du baust den Prozess nicht aus und genießt ihn, sondern du bist ergebnisorientiert.
Ich meine, ich arbeitest liebe das zum Tätowieren, aber es ist schon harte Arbeit manchmal, du weißt das. Also nach 25 Jahren, ich habe Tage, wo Tätowierung immer noch super schwer ist für mich. Und nicht jeden Tag ist dein Tag. Das ist etwas, was ich ganz schwierig finde mit Tätowieren allgemein. Na, die Kundin, die vielleicht überlegen jahrelang. Na, die suchen einen Tätowierer aus, die sparen Geld, die machen einen Termin, die warten drauf, die reisen an. Es ist für die dieser ein Tag, ist so eine lange Ding. Aber für uns ist es ein Arbeitstag. Wir sind auch normale Menschen, right? Und wir haben auch schlechte Tage manchmal.
Die Wichtigkeit ist so anders, ne?
Und die erwarten, die haben richtige Erwartungen, Ansprüche. Und das ist okay. Mhm. Und wir geben unser Bestes, das zu erfüllen und das zu machen, aber manchmal haben wir auch manchmal so schlechte Tage und wir versuchen trotzdem das Beste zu geben, aber ist sehr schwierig. Es ist einfach nur, ich finde Tätowierung manche Tage echt easy und so, und ich habe andere Tage immer noch, wo ich finde es total schwer. So das Arbeit selber oder manchmal mit die Kundin oder irgendetwas und manchmal habe ich Tage, wo ich bin einfach nicht meine Beste. So ist ja so, manchmal.
Stehst du unter Druck?
Also manchmal schon. Wahrscheinlich aus diesen Gründen. Vielleicht habe ich einen Tag, wo ich mich nicht so ganz fit. Also auch wenn es nicht oft passiert, manchmal, ich weiß, okay, heute ist wirklich nicht mein Tag. So ein Stress oder man fühlt sich nicht toll oder man ist abgelenkt von anderen Dingen. Aber dann diese Kundin vielleicht nimmt den Zug aus München oder irgendetwas und ist total aufgeregt und ist super nett und super positiv und hat so ein Ding. Dann fühlt man sich schon ein bisschen unter Druck so manchmal. Aber manchmal unter Druck funktioniert auch gut. Manchmal arbeiten wir auch gut so unter Druck oder mit Deadlines oder mit Stress. Viele Tätowierer, ich kenne und so, die arbeiten fast nur so unter solche Zustände. So.
Ja, finde ich auch nur, dass es wehtut und dass die Leute nicht ewig Zeit haben, hilft auch. Weil wenn ich ein Bild malen würde, würde ich das nie in der Zeit schaffen, weil es eine Tätowierung ist. Ne?
Findest du, dass du schnell tätowierst?
Nee, glaube ich nicht. Also da würde ich auch sagen, bin ich mehr Künstler, weil ich merke immer wieder Kollegen oder Kolleginnen, gibt Leute, die handwerklich begabt sind und ich brauche eine ganze Weile, ehe ich den schnellsten, besten Weg finde und andere Leute machen es so einfach.
Ja.
Ich muss das durch andere Sachen ausgleichen irgendwie.
Deswegen. Aber am Ende ist nur die Ergebnis, was zählt, ne?
Ja.
Oder ist für dich auch der Weg auch?
Ich habe es jetzt in den letzten Jahren eher gemerkt, dass der Prozess wichtiger ist, aber früher, ich kenne das auch, dieses ist eigentlich nur das Bild wichtig, das Foto wichtig und was dazwischen ist, ist egal oder das muss ich irgendwie hinkriegen, mich irgendwie durchkämpfen und jetzt merke ich mit den Jahren oder auch jetzt in dieser Privatstudio-Atmosphäre, dass es miteinander der Austausch oder manchmal bin ich auch mitten im Tätowieren und bin irgendwie entspannt und denke, ist geil, ist schön, ich bin gerade mit einem Menschen zusammen, den ich mag, ich mache das, was ich mag und empfinde Freude, Liebe, und das kenne ich von früher nicht, weil das wirklich dieses Ackern auf diesen Orgasmus, auf diesen Endergebnissen, das hat sich ein bisschen geändert. Aber ich glaube, in so einem großen Studio wäre mir das überfordernd und dann würde ich auch auf den Feierabend oder aufs Ergebnis hinarbeiten. Ja. Das kann ich jetzt hier in dieser ruhigen Atmosphäre, weil ich es hier genießen kann, aber in so einem, deswegen so als Gasttätowierer, also würde ich mich auch erstmal freuen, wenn ich so einen Gastgeber wie dich hätte, der mich da unterstützt. Ich stelle mir das so richtig gruselig vor, du kommst in eine fremde Stadt, du kommst in so ein Studio rein, die wollen Kohle von dir und dann gehst du dann in dein Hotelzimmer zurück und
aber ich glaube, die meisten Guestspots sind nicht mehr so wie das so, dass ich glaube, die sind schon mehr so
verändert haben,
Das hat sich schon ein bisschen verändert.
Das war früher.
Du magst keinen Guestspots mehr, ne?
Ich habe noch nie einen. Ich glaube, ich habe. Doch, ich habe einen gemacht. Ja. Ein Guestspot und eine Convention.
Ja. Ich muss das nochmal ausprobieren. Ja. Du kannst zu uns kommen. Komm mal rüber, du kannst ein Tattoo machen.
Einfach nur so. Bezirk. Der andere Bezirk ist ja auch
komm,
schon.
Komm, ich mache ein Tattoo hier. Und du machst eins bei mir. Wir machen so einen Austausch einmal.
Genau, wir tauschen die Läden einfach.
Ich filme euch dabei.
Krass. Ja. Let's do it. Ich mache eins hier, wenn ich darf.
Brian will auch einfach also endlich mal alleine
im Raum. Genau, ich kriege meine Ruhe jetzt.
Das können wir machen. Das ist eine gute Idee.
Einfach nur zu schauen, wie die Erfahrung für uns beide.
Ja. Aber ich muss euch danach interviewen.
Oh, ich bin jetzt schon aufgeregt.
Jetzt hat er
schon Angst. Ich arbeite aber nicht auf deinem Arbeitsplatz, weil die Leute dann zu mir kommen und mich fragen. Obwohl, du hast einen Shopmanager. Der übernimmt es ja. Was übernimmt denn der eigentlich? Also ich habe noch nie mit einem Shop-Manager gearbeitet.
Well, also Jack macht echt viel. Also muss ich jetzt Hallo zu Jack sagen, weil er Grüße. Macht eine wahnsinnige Arbeit und
auch
ist ein toller Typ.
Für alle Leute, die da arbeiten?
Macht meine E-Mails und Termine und so alles. Und er organisiert den ganzen Studio, also die ganzen Supplies, die Inventar, also die Bestellung also von alles, die... Wo das alles gelagert, dass alle die, wir haben so drei verschiedene Räume, so alle mit Schränken und alles, dass alles aufgeladen ist, das immer da. Und ich glaube, das gehört auch dazu, warum die Leute so auch gerne bei uns arbeiten.
Ja. Weil sind stimmt, wenn die Hälfte fehlt, da kotzt der richtig
Wir haben 9 Arbeitsplätze und...
9?
9. Hoch. Und dass alles da ist und der macht das super, dass alles immer so voll ist, dass man muss nicht denken, oh, wo ist das und... er mag das alles, sowas. Und die ganzen Kunden empfangen. So, die Kunden kommen, er begrüßt die alle, der
gibt das
die
auch.
Einverständniserklärung, so, die machen das. Und dann geht er hinten und sagen, ey, Brian, deine Kundin ist da. Und der ist so das, der Face, was man so als erstes sieht in Sticks and Stones. Und das ist richtige Bereicherung für den Studio. Also in unser Großer ist das wichtig. Also,
das ist ja voll angenehm. Also du kannst erstmal für dich aufbauen, hast deine Ruhe und vorne übernimmt es den ganzen Anfangskram, der für mich auch schwierig ist manchmal, so dieses, wenn mich gerade, wenn ich Leute nicht kenne.
Wenn du zu uns kommst, du musst das nicht machen. Also der wird kommen und irgendwann er wird sagen, ey Sebastian, deine Kundin ist da, sie sitzt, sie trinkt Kaffee vorne, ganz entspannt, wenn du so weit bist, sag Bescheid, ich bring sie rein.
Ah, herrlich.
Ich mache einen Termin bei dir, wenn du bei ihm tätowierst.
Sehr gut.
Das wird übrigens ausgestrahlt, dann müssen wir das ja wirklich machen.
Ja, wir machen die volle Experience, ich zahle nämlich.
Aber es ist auch angenehm.
Ich zahle bei Brian.
Nee, du musst ja nicht abgeben.
Nein, du gibst nicht abgeben.
Und er ist ja dafür hier.
Ja, so, gut.
Gut. So, du bringst mir ein paar Sticker oder so.
Ja, er hat keine Sticker.
Nee, okay.
Jetzt vom Podcast, danke dir.
Jetzt kommen wir vom Podcast, Postkarten.
Ein paar von diesen Kaschen.
Habt ihr Merch viel? Macht ihr viel so Sticker, Werbung, T-Shirts, der ganze...
Würden wir gerne so immer ab und zu. Ich hatte so ein paar Mal, ich habe so T-Shirts und Hoodies von Six and Stones gemacht, aber ich bin nicht mega gut in dieses so Advertising und so alles.
Deswegen.
Da posten wir so ein bisschen auf Instagram. Aber ja, haben wir so ein bisschen und die Tätowierer, wir reden oft darüber, so, dass wir das und das machen, so Prints machen, Shirts machen. Aber das Gute ist, im Café, da haben wir schon eine Ecke in einem Café mit so also eine Stänge, so, wo da hängen schon die Dinge, die schon erhältlich sind von uns, kann man schon ein bisschen durchgucken. Haben wir ein paar Dinge, aber nicht viel. Würden wir gerne. Ich weiß, manche Leute so machen das toll, so wie Jen oder andere Leute, die machen richtig viele Dinge und das läuft super für die und so.
Das sind ja schon richtige Brands dann, ne? Also schon richtig Modestil, wo du denkst, puh.
Wenn man das gut machen kann und so gut promoten und hat so die richtigen Models und fotografiert, dann klappt das so echt gut und ich meine, cool.
Genau.
Also wir schaffen das nicht so gut, aber kommt noch.
Vielleicht. Auch wieder Jen wieder vorneweg. Sie ist eine alte Streberin.
Jen ist fast forward halt.
Ja, also, nee. Also.
Respekt. Dabei. Respekt. Ja. Nächste Frage. Allein oder in der Gruppe? Was ist der
Ding? Arbeiten oder so?
Wie du möchtest.
Also was heißt alleine? Also ganz alleine nicht, weil...
Wann
mich,
bist du
ich
alleine?
Familie, ich habe ein Familienkonzert. Ich bin noch alleine. Also ich muss sagen, ich bin natürlich super gerne mit meiner Familie.
Ja.
Aber meine Partnerin und meine Kinder. Aber ich bin jemand, der braucht ziemlich viel Freizeit und Alleinezeit. Und das, dieser Raum gibt mir auch. Also Tanja gibt mir auch dieses Raum, das oft, dass ich immer so vielleicht 2 Wochen nach die Staaten fahren und besuche mal Familien. Manchmal gehen wir zusammen, aber oft gehe ich alleine. ich arbeite ein bisschen, aber ich nehme auch meine Zeit alleine. Also vor der Pandemie war ich immer so 2-mal im Jahr nach Hongkong gegangen. Mhm. Insgesamt so 7 oder 8 Mal. Und,
dann zum Arbeiten oder nur zum Reisen? Mhm.
Da habe ich einen sehr engen Freund, Nick, der ein Studio dort hat. Und Tätowierung in Hongkong ist super, da kann man richtig gut arbeiten. Und das ist eine meiner Lieblingsstädte. Und da, das habe ich, also einmal haben wir einen Babysitter mit dem Großeltern besorgt. Und Tanja war eine Woche mit mir in Hongkong, aber jedes andere Mal bin ich alleine. Also ich mache schon Reisen und ich nehme schon viele Alleinezeit. Das brauche ich auch.
Ja.
Das ist, unsere Beziehung ist gut so, weil wir geben einander echt viel Raum, so das zu machen. So ich glaube, vielleicht lieber alleine als in die Gruppe. Aber ich glaube, im Arbeiten-Studio bin ich fast immer in der Gruppe und das ist auch okay, weil ich mag die Gruppe, das hilft.
Ja.
Wie du meintest, auch in meinem Raum habe ich auch 2 andere, aber das ist der Igor, der cool ist, und auch der Bobby Anders, der ist auch so persönlich ein guter Freund von mir und ich mag die Leute einfach, die um mich sind.
Ist da viel Austausch mit oder macht jeder so sein Ding? Ist es ruhig bei euch oder schreit einer über den ganzen Raum?
Ich muss sagen, das ist ein Studio voller, so das ist ein Haufe Introverts,
also ja, introvertierte das
Leute,
trifft.
Aber das ist gut, weil ja, wenn du 9 Arbeitsplätze hast und manchmal noch mehr Leute da, das kann sehr schnell laut und überfordert, aber weil alle introvertiert, es geht.
Ja.
Und man sagt, also manche Gäste sagen, ey, ihr seid so viele Leute, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass es so busy war oder dass es zu viele Leute da waren.
Ja. Das ist ein gemeinsamer Nenner, also Künstler, also introvertiert. So Workaholics, Arbeiter.
Ja, Max war ja auch da und der hat das auch gesagt, dass ein Freund von uns war.
Wer?
Max war bei euch, ein Freund von uns.
Ja.
Kein Tätowierer, aber er hat auch gesagt, dass es sehr angenehm ist.
Es wirkt angenehm, obwohl es groß ist
sozusagen, ja.
Wir sind aber, also Austausch gibt es auch, nicht immer. Manchmal ist jeder so für sich und macht sein Ding, aber manchmal ist er auch viel Austausch. Also wir gucken einander so manchmal so zu und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. So.
Gehst du dann abends, also fragst du dann auch mal, bist du im Austausch so direkt, so nachdem du gehst mit einem Entwurf hin und fragst, wie du das findest oder wie sieht Austausch bei euch aus? Weil ist ja, wenn jetzt ein Kunde dabei ist, auch mal ein bisschen schwierig. Kritik üben ist schwierig oder wie?
Ja, so Negativkritik oder so nicht schon so vor dem
aber
Kunden.
Aber ihr habt ja hinten noch ein Zimmer, das Arbeitszimmer, ne?
Genau, also diese Büro gibt es nicht, wie gesagt. Also,
ach, das war damals nur, ne? Ich glaube, das war damals im Gespräch.
Das ist so vorne jetzt, dieses Büro jetzt. Und da hinten ist ein Arbeitsplatz da. So, und dann der ist ein ganz hinten Raum da mit dem Supplies, das Bett für die Gäste, also ein Sofa. Aber vorne, so auf dem Tisch. Manchmal, wir gucken Motive voneinander an und stellen Fragen. Sehr oft beim Stencil, so ist das gerade, ist es nicht, also sowas. Und manchmal reden wir über Tattoos, manchmal nicht. Also manchmal, wie gesagt, viele schüchterne Leute dabei auch. Und es ist sehr unterschiedlich.
Aber ich meine, es ist ja auch clever, Kritik oder miteinander beim Stencil zu machen und nicht danach, wenn schon alles gestochen ist.
Ja, also sowas wird nie passieren, dass jemand sich zutrauen, so eine negative Kritik. Genau. Also das ist schwer, wenn das schon gestochen ist. Ne?
Vom Kunden.
Genau, vor dem
Kunden, sowieso
der,
nicht.
Der ganze Laden.
Oh Gott. Ja.
Ja. Warte. So. iPad oder Stift und Papier?
iPad.
Auch schnell übernommen oder
nee.
Lange rumgepöbelt?
Also ich habe schon Widerstand gemacht, auch zu das, weil genau, also aus irgendwelchen Prinzipien oder Ideen. Aber genau wie bei dem Pen, ich habe das einfach beobachtet, ein Gast nach dem anderen. Ich war so, Das ist super praktisch, super easy, das spart Papier, Materialien, Geld und das ist einfach praktisch. Und
aber so läuft es ja einer nach den anderen. Wenn es jetzt einer machen würde, würde man noch abwarten, aber es machen 2, 3, 4 und dann
denke
ich so.
Die letzte in unserem Laden war die Aggie, also Agnieszka, sie macht richtig viele Kunst und Illustrationen, so außerhalb Tattoos, die ganz toll sind. Und sie war die Letzte. Sie war so die eine, wo ich dachte, vielleicht schafft sie das wirklich nie einzukriegen.
Ja.
Und dann irgendwann mal ist sie auch so die Letzte gekippt. Und sie hat das auch. Und aber ja, iPad, auf jeden Fall.
Gibt's
da könnte ich nicht zurückgehen.
Alter.
Ich glaube, wir haben keine. Go.
Ich überlege gerade, wer noch konsequent ohne iPad arbeitet.
Sebastian Prade.
Ja, da gibt es ein paar.
Grüße, mein Lieber.
Felix Knurr, Arzen, hat auch gesagt.
Will ich sagen, ja.
Oh, da gibt's schon einige. Ja. Ich habe schon ein paar gesehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, in unserem Studio.
Würdest du dich eher als aufgeschlossen oder eher zurückhaltend bezeichnen?
Also ich glaube, ein bisschen zurückhaltend, aber von die Leute, die in meinem Kreis oder sind, wenn ich so mich gut mit Leuten verstehe, etwas, dann bin ich schon aufgeschlossen.
Ja, kann ich so sagen.
Die sind schwierige Fragen, die sind nicht so eine oder die andere. Also die sind, das ist immer so ein Mittelgrau.
Warte mal, was, wenn mein Stapel kommt.
Oh, here we go.
Los und wechseln.
Moment, mach du.
Nee,
okay. Hier ist Deep Talk.
Ach, shit. Custom Design, Tattoo-Verschaffung. Chaos oder Ordnung?
Ja, also da stehe ich in die Mitte davon. Mhm. Ich bin nicht eine oder die andere. Mhm. Also ich war schon vielleicht viel mehr chaotisch, als ich jünger war. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ordnung, aber so ein bisschen beides. Wenn ich eins aussuchen muss, dann wahrscheinlich Ordnung.
Fast
20 Jahre in Deutschland.
Ja.
Also, das ist mir also eingefärbt.
Weil wenn du das erzählt hast, wie dein Jugendleben war, das hört sich dann eher nach Chaos an. Also als Chaos positiv
schon.
Jetzt. Ist jetzt ja, immer so einen negativen Beigeschmack.
Aber auch eine Ordnung in den Chaos. Ja.
Kreativität als Flucht oder als Lösung? Flüchtest du dich aus der Realität durch deine Kreativität? Oder?
Ja, so weit aus der Realität darf ich nicht mehr wirklich fliegen. so mit alle die Verantwortung.
Bricht, ja.
Aber schon früher war das auch Pflicht und jetzt ist. Ja.
Stimmt, Verantwortung, ne? Das ist ein starkes Wort.
Ja,
kannst nicht einfach abhauen.
Obwohl man kann auch natürlich das als Escape, als Getaway so von den Alltag. Könnte man auch nutzen. Also nicht nur, weil man Verantwortung hat, heißt nicht, dass du nicht mehr kreativ flüchten.
Ja, stimmt.
Sicherlich nicht, aber. Ja.
Nähe oder Distanz?
Ja. Distanz. Aber
so
nicht für alle.
Gern,
nicht für
so
alle.
Man will es nicht sagen, aber eigentlich.
Ja, aber, ja ein bisschen Distanz, aber nicht
danke für
alle.
Ehrlichkeit.
Es sollte ja extra die starken Pole sein. Es ist nur so.
Ich weiß, da gibt es natürlich Ausnahmen,
genau.
Aber ihr meint sowas generell.
Ja.
So,
generell, genau. Wo die Komfortzone ist
Komfort,
wo man herkommt, was der Kern ist. Nähe oder Distanz?
Hast du doch
das haben gefragt. Wir gerade gemacht.
Freiheit oder Bindung? Stammkunde, Sammler, Guestbot oder
Ding.
Ich sollte schnell machen.
Stammkunde oder.
Also so wie ein Lightning Round. Ne? So einfach so einfach.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit oder Bindung? Ich glaube, ich bevorzuge Freiheit, aber die Bindung hat mir so viel gut getan.
Mhm.
Auch wenn ich ein bisschen Widerstand gemacht so gegen Bindung in Anfang. Aber jetzt habe ich gelernt, Bindung auch.
Zuzulassen.
Ja.
Schön.
Ja.
Wer zu schätzen.
Mhm.
Los, mach dein Deep Talk.
Yes.
Deep Talk. Here we go.
Welche Kritik wird dir am häufigsten entgegengebracht? Also wofür kritisiert man dich am häufigsten?
Also in die Arbeit? Also oder
wie
einfach?
Du möchtest. Privat oder auf der Arbeit?
Uff. Ja, also ich habe eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, so ein bisschen diese ADHD, so Probleme, dass manchmal bin ich ein bisschen verloren in meine Gedanken, dass ich nicht immer super gut zuhören. Das ist irgendwo, wo ich vielleicht ein bisschen verbessern kann. Ja, das ist schon eine Sache, was mir einfällt. Der ist ja anders, der ist Kritik professionell und dann persönlich, also
ja,
in so den persönlichen Sachen. So, ich weiß nicht, wie persönlich wir sein hier wollen. Aber
wie du möchtest. Aber bekommst du zum Beispiel Kritik für das Ladenkonzept?
Für dem Ladenkonzept keine Kritik, aber für den Laden natürlich ist immer Kritik. Also ich mache nicht alles richtig natürlich, wie alle, und ich versuche aber mein Bestes zu geben. Aber ja, für den Ladenkonzept nicht.
Weil wir haben ja auch schon Gäste hier gehabt, wo es dann darum geht, dass so ein Konzept natürlich auch so Kommerzialisierung vom Tätowieren ist.
Also mit Kaffee oder so.
Genau, oder mit irgendwelchen Konzepten oder was auch immer.
Ja,
oder?
Ja. Das habe ich nie persönlich gehört. Es kann gut sein, dass man das sagt, aber zu mir direkt hat niemand das gesagt.
Okay.
Würde mich freuen, ein Gespräch darüber zu haben, wenn jemand das so denkt. Aber weil ich glaube, was heißt Kommerzien? Die sind zwei verschiedene Geschäfte, die gehen parallel zueinander. Also wir können Kaffee trinken, aber ich würde gerne eine Diskussion darüber haben, weil ich bin neugierig.
Denkt, der kann kommen.
Das ist okay, aber ich bin nur neugierig, was das heißt. Ich sehe das nicht so. Aber ich bin offen zu hören, so die Meinung.
Wir haben es jetzt nicht im Kombination zu Sticks and Stones, sondern allgemein gibt es ja immer so diese Vorwürfe zu so Konzeptstudios, dass es irgendwie.
Also, aber ich sehe nicht, dass wir ein Konzeptstudio haben. Das hat wirklich homogen entwickelt.
Ja.
Das ist Tanjas Hintergrund und mein Hintergrund. Das ist zusammengekommen, weil wir die passenden Räume dazu gefunden haben.
Ich glaube, oft wissen die Menschen, die sowas sagen, ja gar nicht, wie das entstanden ist. Und es gibt ja viele so Entstehungsgeschichten, die sehr organisch dann.
Ja, weil dieses Konzept, ich glaube, für uns war das homogen. Ich glaube, also vielleicht andere Leute sehen so ein Konzept, finden es cool und das ist anscheinend angesagt jetzt gerade.
Wie gehst du aber mit Kritik um, wenn du eine bekommst, wenn du welche bekommst? Konstruktive Kritik?
Also jetzt in meiner Alter, jetzt schon gut, das ändert sich natürlich über die Jahre. Ich glaube, so, als ich jünger war, oder also nicht immer so gut. Ich glaube, ich bin immer offen davor, aber jetzt kann ich das viel besser annehmen. Kritik ist schwer, man fühlt sich immer sofort angegriffen oder verletzt, so den Ego oder so, aber am Ende, es kommt drauf an, manche Leute meinen Kritik gut, so zum Helfen. Manche Leute wollen einfach nur so dissen und shit-talken.
Ja, ja.
Aber jetzt, mittlerweile kann ich das ziemlich gut annehmen, aber es war nicht immer so der Fall.
Mhm. Ja. Was motiviert dich, dich zu verändern überhaupt?
Jetzt gerade zu verändern? Mhm. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt gerade, also was, well, als Beispiel vorher natürlich so Kinder bekommen und so, dass ich wollte so ein Base aufbauen und so, das hat schon viel so Antrieb, so dass ich mich schon verändert in meiner Arbeit und so alles.
Ja.
Aber sonst glaube ich einfach nur Zeit und einfach so ein bisschen älter werden. Mhm. So, da ändert sich viel damit.
Ja, cool.
Bist du jetzt in bist du irgendwie jetzt angekommen? Weil ich hab jetzt, es hört sich nach sehr vielen Veränderungen an. Jetzt zum Schluss war jetzt ein Haus. Ist jetzt ein Zeitpunkt gerade, wo du angekommen bist, wo Ruhe ist? Oder?
Ich muss sagen, dass ich bin schon ziemlich entspannt und ich habe mich viele Sachen angefreundet und ich bin schon angekommen. Dass ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel zu beweisen habe.
Mhm.
Und dass irgendwie so, da wollte ich immer so, man sucht eine bestimmte Resonanz oder Aufmerksamkeit oder irgendwie zeigen, ich bin ein bisschen älter und lang dabei, aber ich bin immer noch irgendwie dabei und cool oder irgendetwas. Jetzt ist mir alles so ein bisschen scheißegal. Also ich bin so, ey, ich bin so, wie ich bin. Ich bin wirklich gut angekommen mit so alles, was ich habe, mit meinem Studio, wo ich bin, mit meiner Arbeit. Es kann sich natürlich immer verbessern. Ich weiß nicht, wie viel nach 25 Jahren ich mich verbessern werde. Vielleicht nicht, vielleicht mal schauen. Aber ich bin zufrieden mit, wo ich bin. Und ich bin auch zufrieden in meiner Haut und der Mensch, die ich jetzt bin und mein Konzept und mein Familie-Business, das ist alles schon ein bisschen angekommen, würde ich sagen.
Du wirkst auch so. Das kommt an.
Also ich bin viel entspannter. Ich kann sagen, auch sogar so wirklich so 3, 4, 5 Jahren vorher, so war ich manchmal schnell gereizt oder genervt von Sachen. Man kann so, man ist immer bombardiert, so auf Instagram oder Social Media, so viele Sachen, was passiert in den Tattoo-Welten, viele Dinge, die einfach nervt oder die ich nicht, aber jetzt, ich lasse es einfach alles gehen. Ich denke, ey, Leben in Leben lassen, das ist eigentlich, mein Ding ist gut, es funktioniert für mich und eigentlich, ich bin auf jeden Fall viel entspannter die letzten Jahre geworden.
Weil wenn ich mir so dein äußerliches Leben angucke, wie viel mehr Wachstum, also sag ich mal so, du hast, also ich meine, Familie, Haus, Studio, erfolgreichen Job, das ist ja was, was geht da noch mehr, ne? Also klar kann, wie du schon sagst.
Ich brauche nicht schon mehr, ich will, dass es so weiter, dass ich einfach, dass ich als erstes, dass ich weiterhin so Tätowierung ausüben kann, so gesundheitlich, Motivation, so psychisch, so, das sind hier viele Dinge, die alle stimmen müssen und klappen, dass es weitergehen kann nach den Jahren. Das wünsche ich mich, dass das einfach so weitergeht und dass ich weiter so ein bisschen reisen, Sachen machen, meine Kinder groß sehen, so einfach so. Ich weiß nicht, ich mag, wo ich bin, aber ich will, dass es weitergeht. Ich würde nicht sagen, dass ich will so mehr oder es muss nicht mehr. Das kann auch weniger sein. Also ich könnte, also ich liebe mein Studio und alles, was dabei ist, aber auch wenn das reduzieren würde auf so eine kleinere Ding oder irgendwann wie du vielleicht alleine arbeiten oder nur irgendetwas, das wäre für mich auch okay.
Ja.
Natürlich, also es ist...
Also der Laden muss nicht größer werden, es soll keine Kette draus werden und...
Das wird, ja, das habe ich keine sowieso kein Interesse daran, aber ich meine, dass es läuft, dass es gut wie es ist, aber ja, das muss nicht mehr sein. Ich weiß nicht was. Ja.
Könntest du das Tätowieren austauschen durch, also Laden, wäre das was für dich, einen Laden führen, eine Kette führen und das gar nicht mehr zu tätowieren, also nur noch Chef zu sein oder sowas?
Ja, das glaube ich nicht. Ich habe nie gerne gearbeitet für Leute, die selber nicht tätowieren. Hm. Na, das heißt nicht, dass es nicht klappen könnte. Da gibt es so ein paar Lädenbesitzer, die nicht tätowieren, die das super machen. Ja. Aber ich glaube, als Regel, das ist ein anderes Verhältnis zu den Tätowierern, weil du bist auf die abhängig. Mhm. Es ist wichtig, dass die arbeiten, weil wenn niemand arbeitet, da verdienst du kein Geld. Mhm. Das heißt, der ist immer so, dass irgendwie im Luft oder so, oder dass du musst irgendwie Arbeitszeiten haben oder gucken, dass man irgendwie nicht so oft wegfahren kann.
Ja.
Und das macht eine andere Atmosphäre in einem Laden.
Voll.
Wenn man selber arbeitet, dann sagt man, okay, mindestens ich bezahle die Miete, alles andere ist auch gut und das hilft auch natürlich, aber wenn das wegfallen würde, könnte es trotzdem klappen. Ja.
Dadurch ist weniger Druck.
Mhm. Ich glaube nicht, dass ich würde keine, obwohl ich muss sagen, dass diese Laden einrichten und umbauen, das ist auch eine große Sache. Viele Kunden so von Jen oder andere Leute, die lachen, dass die sagen, dass jedes Mal, dass die da sind, bin ich auf dem Leiter oder sowas, weil ich bin ständig am so umbauen und versuchen zu verbessern und also das ist auch eine große Leidenschaft von mir, so das Laden einrichten. So auf eine Seite, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich nicht mehr tätowieren könnte, dass ich eine schöne Laden führen könnte oder machen, aber ich glaube, wenn ich selber nicht tätowieren würde, würde ich nicht einen Laden besitzen werden, dann werde ich was anderes. Aber so weit bin ich nicht, zum Glück hoffentlich, dass ich kann weiterhin für eine Weile noch arbeiten. Ja.
Hast du denn gerade, gibt es psychische, körperliche Probleme oder Befürchtungen, Ängste?
Das kommt noch in meiner Frage.
Wow.
Also, so, okay, dann vielleicht frag mal.
Nein, kann ich nicht.
Ah, look at that. Was?
Zurückgenommen.
You guys
hast du gerade rückwärts gesprochen?
Ich habe nichts gesagt.
Er hat es gespürt, ne?
Er hat es gespürt.
Das ist die Connection
hier. Ja, wir haben so eine. Ja.
Ja,
wir haben leider so eine Connection. welches Gefühl kannst du schwer aushalten? Also, welches Gefühl ist dir wirklich unangenehm?
Also, Stress, Drama. Also, ich versuche so wenig wie möglich Drama und Stress in mein Leben zu haben. Mancher Stress gehört dazu mit Familie und Laden und so alles, aber alles, was unnötig ist und wird von anderen Leuten da in einem Laden mitgeschleppt, habe ich wirklich nicht so viel Geduld davor.
Mhm. Ja. Kommunizierst du das?
Oh ja.
Oh ja.
Ja, also, es passiert nicht oft, aber es ist so schon über die Jahre schon, es ist schon ein paar Mal passiert, da werden wir nicht drüber reden, aber es kommt nicht oft vor, aber es ist auch vorgekommen und das geht schnell weiter.
Was lernst du aus deiner Arbeit, was dir auch im Leben hilft? Oder gab es was du
also wahrscheinlich, also Geduld zuhören, so natürlich so. Du musst also mit den Kunden natürlich, dass die sich wohlfühlen, dass die meine Arbeit hat viel mit mir gemacht über die Jahre und wahrscheinlich mit so, also Ordnung und Verantwortung und das eine Struktur und so in mich aufgebaut. Und
hatte dein Leben eher die Auswirkung auf die Arbeit oder eher die Arbeit dann Auswirkung auf dein Leben?
Beides. Ja. War natürlich, als die Kinder kamen, das hat eine große Wirkung, dieses Verantwortungsgefühl, so auf einmal, ich lebe für etwas außer mich. Ja. Ich war in dieser komplett ich-bezogene Welt alle diese Jahre und dann auf einmal ist so ein Kind da und dann das endet sich super schnell.
Welche drei Werte beschreiben dich als Tätowierer am meisten? Oder beschreiben dich so bei deiner Arbeit am meisten?
Also meine Arbeit? Ich weiß nicht. Also ich als Tätowierer oder meine Arbeit selber?
Du als Tätowierer. Welche drei sozusagen Sachen sind dir so am wichtigsten oder am wertvollsten, wie du arbeitest oder wie du bist oder sein möchtest?
Oh, das ist schwierig. Das ist genau, was ich gefürchtet habe, so auf Deutsch, weil ich glaube, in solche Fragen ist viel einfacher, wenn man in die Muttersprache reden kann. Aber
Werte ist ja auch ein ziemlich schwieriger. Werte, was sind denn deine? Was wären
das
deine?
Das ist schwierig, weil das geht um so, das meinst du so das Perception also von anderen Leuten, also von mir, weil das weiß ich nicht wirklich, was die anderen Leute.
Nee, sondern was dir selber, also zum Beispiel.
Ich wüsste jetzt auch nicht, was meine Werte sind.
Das ist eine schwierige
Nein?
Frage.
Nein, wir können das Wertespiel mal machen zusammen.
Man kann so sagen, ja, dass das Qualität, die technische Qualität von dem Arbeit, aber das ist nicht, was du suchst.
Oder? Nee, doch,
du wirst ein bisschen mehr tiefer.
Ja, genau.
Das wäre kein Wert.
Doch, das technisch. Ist natürlich, ja, genau, Qualität, Anspruch, technischer Anspruch, das wäre natürlich auch ein Wert als Tätowierer. Aber man könnte auch sagen, Höflichkeit. Oder
natürlich, ja. Ich will natürlich, dass die Leute so, die fühlen sich safe und so gehört und dass die eine gute Erfahrung haben, das ist schon wichtig für mich.
Und
natürlich trotz allerbester Versuch, das klappt nicht immer. Mhm. Also das klappt meistens, aber das manchmal ist das so, dass du nicht ganz irgendwie klickst oder irgendetwas da so ein bisschen schief geht. Und das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, ist schon nicht schön und so unangenehm. Aber ich glaube, in die großen meisten Fälle so klappt das ziemlich gut. Ich versuche mal wirklich die Kunden das Gefühl zu geben, dass die wichtig sind. Mhm. Dass ihre Anfrage, auch wenn es vielleicht nicht die allerspannendste oder so, dass es trotzdem für mich wichtig ist. Und ich behandle das auch so. Das ist auch wichtig, dass die ernst genommen werden. Mhm. Besonders für Leute beim ersten Tätowierung, manchmal wollen sie etwas, der vielleicht nicht so cool ist oder so, aber du behandelst die mit Respekt, du nimmst die ernst und du gibst dir die Gefühl, dass dieses kleine Projekt wichtig ist und dann kommt sie zurück und dann hast du eine Stammkunde. Mhm. So daraus, die vielleicht beim nächsten Tattoo dich wirklich austoben lassen. Und so.
Ja. Mhm. Welche Frage würdest du gern über dich beantworten?
Welche Frage? Was heißt selber?
Welche Frage soll ich stellen, die du wirklich schon immer gerne über dich beantworten würdest? Ich liebe die Frage.
Echt? Das, ich weiß nicht, ich habe so...
Also eigentlich ist ja die Frage, was würdest du eigentlich gerne mal von dir erzählen?
Also was wir schon...
Was du wichtig findest.
Was wir nicht, was ich wichtig finde, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gesprochen jetzt über alles.
Ja.
Ich glaube... Ja, wie gesagt, das ist schon mein erstes Mal, so ein Podcast oder irgendwelche Gespräche zu haben oder Tätowierung, solange das, weiß nicht. Mhm. Ich habe leider keine coole Antwort.
Das macht gar nichts. Was denkst du, was sind deine, jetzt kommt das von Sebastian, größten Ängste und größten Sorgen?
Also Ängste und Sorgen, klar, also, dass irgendwas kommt, so gesundheitstechnisch oder so, weil jetzt ich bin in die Alte, dass Bekannten von mir oder Leute, ich kenne, so erleben schon Schwierigkeiten so mit Gesundheit oder so Unfälle, dass ich auf einmal, das ist ja schon schwierig mit Tätowierer, wenn du einmal so, auf einmal was passiert. Also der Martin Meyer, der bei uns arbeitet, der ist vor 2 Monaten vom Auto mitgenommen auf sein Fahrrad und er hat so beide Handgelenke kaputt gemacht.
Beide?
Ja, also eins mit so Metallplates. Und er ist zum Glück, er ist wieder am Tätowieren jetzt. Mm. Stolz auf dich, Martin. Und, und er ist... aber er hat so 2 Monate, auf einmal zu dem Next war er im Krankenhaus und alle anderen Sorgen mit Tattoo war es raus, weil wenn du dieses Gesundheit nicht hast und alle anderen Sorgen sind echt egal sind. Und, das ist immer so eine Gedanken, deswegen glaube ich auch wichtig für Tätowierer, dass die schon versuchen Geld zu sparen oder irgendetwas oder eine Versicherung, etwas für so ein Rainy Day. Sehr oft, wir Tätowierer, wir leben in dem Moment und denken nicht immer an Zukunft und so, aber das ist etwas, was wichtig ist. Und manchmal habe ich schon Sorgen, dass ich das nicht machen kann oder so. Oder also das ist arbeitsbedingt. Also,
So jetzt, was war dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Wow.
Das, die Frage stellen wir immer. Aber verstehst du die rein?
Ja, klar, natürlich. Also es hat nichts mit Tätowierung zu tun, aber ich war 3 Wochen in Florida mit meiner Tochter und waren wir in so einem Waterpark. Und früher habe ich solche krassen so Slides und Rides und Rollercoasters richtig gut gefunden, aber jetzt merke ich, dass es so nicht mehr so immer so ist. Und meine Tochter ist 11 und sie will natürlich alles mitmachen, so die Hoste krasse. Und heutzutage, die bauen echt krasse Sachen. Und da war so ein Ride, so mit so einem Raft in Dunkelheit und so alles, so mit so... keine Ahnung, wie hoch das alles war. Und ich habe gesagt, okay, ja, Papa, ich will das machen. Und ich bin so, okay.
Und du musstest mit, ne?
Sie kann nicht weil fahren. Der war niemand anders. Sie kann nicht alleine fahren. Ja. Und da hat sie selber so ein bisschen Angst, so verständlicherweise so auch so. Und ja, habe ich einfach so mitgemacht. So, jetzt mit Kindern, da musst du vielleicht Sachen mitmachen, die du normalerweise, ich meine, als Ich-Kind, ich habe gerne solche Dinge gemacht, aber jetzt merke ich.
Aber hattest du Angst?
Also ein bisschen, aber am Ende, es war schon auch cool. Und dann haben wir so mehr und dann bin ich ein bisschen reingekommen.
Ja.
Aber ja. So, das war so die letzte Augenzunge durch, glaube ich. Ja, ja.
Ich will das Foto sehen vom Rafting.
Ich kann dir zeigen, so auf dem das ist bestimmt ein YouTube von diesen Rides, die sind schon intensiver. Das ist ja, ja.
Wo war das?
Also in Florida. So ein Waterpark, so in Florida.
Ja. Ich dachte, das kommt sonst was, aber jetzt so eine Fun-Geschichte finde ich gut.
Was ist im Englischen Augen zu und durch? Das, was sagt ein Amerikaner zu einem Augen?
You can say, I don't know, yeah, bite the bullet.
Bite the bullet?
Bite the bullet und so, ja, so wenn du geil. So eine schwierige Sache durchmachen
ja.
musst.
Ja, genau.
Und so, ja, so bite the bullet, wahrscheinlich, das kommt aus so die Kriegszeiten, wenn die müssen so amputiert oder so operiert, dass die einfach so ein Bullet, also so.
Damit sie die Zunge
ja.
nicht.
Ja, das so, dass die einfach so runterbeißen so, und dann passiert was. So. Die ganze Betäubung, bite the bullet.
Klingt natürlich gleich nicht so.
Ja.
Falls wir mal einen International Podcast machen.
Ja,
gibt es
ja.
Sachen, die so jetzt gerade vor euch liegen? So die Projekte oder Sachen im Laden oder irgendwas, was jetzt für dich so nächstes Ding ist?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, also wir, so als ich und meine Partnerin, so haben etwas jetzt, was gut funktioniert.
Ja.
Und haben nicht das Bedürfnis, dass es muss wachsen oder es muss weiter, das läuft für uns, das funktioniert. Das ist nicht zu groß, aber es ist auch nicht klein. Es ist eigentlich so genau richtig. Und wie gesagt, ich möchte einfach nur weitergehen, wie wir sind. Also und bestimmt, das wird nicht für immer. Also mal schauen, irgendwann wird die Kinder denn groß und wenn wir überhaupt in Deutschland bleiben, ich weiß nicht, da gibt es viele Fragen, die schon in die nächsten 8 bis 10 Jahren kommen.
Dann können wir dich nochmal einladen.
Ich weiß nicht, also Berlin ist natürlich, also Deutschland ist nicht meine Heimat. Also ich mag das hier, ja. aber das glaube ich nicht, dass ich hier für immer bleiben werde.
Vermisst du deine Heimat?
Das ist schwierig, weil meine Heimat ist so, was das genau heißt, das hat sich schon ein bisschen geändert, weil ich habe keine Familie mehr in New York. Also meine Mutter und Schwester wohnen in der Nähe von Miami. Mhm. Mein Vater wohnt in Las Vegas und wenn ich immer nach die Staaten, ich gehe sehr selten nach New York. Also da waren wir in April und das war das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich da war. Das war voll schön, das wieder zu entdecken, aber ich erkenne die Stadt fast nicht mehr.
Mhm. Das ist so ich kann sagen, es verändert sich doch bestimmt noch schneller als hier.
Die Stadt ändert sich so schnell und das ist, ich finde es schön. Und klar, manche Dinge sind familiär und schön, aber ich weiß nicht, so ich... Ich weiß nicht, ich habe so einen Ort, wo ich sage, ja, das ist meine Heimat, wo ich zurückkehre. Wenn ich wieder nach die Staaten ziehen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht in New York oder sowas, sondern mehr so in die Natur. Ne? Da gibt es so viel Natur und so Platz, aber auf jeden Fall irgendwo warm.
Ja.
Kein Bock mehr auf Winter. Aber wenn ich irgendwo nochmal hinziehen, das wird bestimmt so ein warmer
Klima. Aber wie ist es, wenn du jetzt in deinen alten Bezirk sozusagen in New York wieder gehst?
Das ist total weird.
Es ist
aber ich habe meine
anders.
Kinder natürlich, ich habe die so, wir waren auf die Straße in Brooklyn, wo ich so meine erste eigene Wohnung mit meinem besten Freund hatte und haben mir das angeguckt und so eine alte Brownstone in Brooklyn.
Ja.
Das war schon schön und ich meine, aber meistens, wenn ich nach die Staaten, also ich gehe zu arbeiten, das ist in Florida oder ich arbeite regelmäßig auch in Los Angeles, weil das in der Nähe von meinem Vater ist, nicht so weit weg. Und
welchen Studios arbeitest du da? Da gibt es doch gerade hier Tausende, oder?
In oder? L.A., ich arbeite privat, also immer so bei einer guten Freundin von mir, aber sie hat gerade Kinder bekommen und wohnt auf so einem Ranch, also wir fassen so einen Bauernhof aus der Stadt und jetzt habe ich ein paar Jungs, mit wem ich so ein Loft und so den Downtown District, wo ich einfach mein Ding mache. Die alle machen so Black and Gray. Die sind so, das heißt Unmarked, so ein neues Studio und die sind alle so ein bisschen so Ex-Gangster, die so jetzt so ruhiger geworden, machen so richtig wahnsinnig so Chicano Black and Gray. So eigentlich überhaupt nicht mein Stil, aber die sind so lieb und die haben mich so einfach so
adoptiert.
Reingenommen, ein bisschen adoptiert und die lassen mich dort mein Ding machen und es ist so ein schönes Loft-Gebäude, was die da haben und die sind super erfolgreich, die machen wirklich wahnsinns Black-and-Grey-Sachen. Es ist nicht mein Stil, aber ich kann das total schätzen.
Du bist ja amerikanischer Staatsbürger, ne?
Klar.
Das heißt, du kannst ja einfach dorthin gehen.
Ja.
Was machen denn jetzt europäische TätowiererInnen, wenn sie in den Staaten tätowieren wollen?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig.
Das ist doch so eine schwierige Sache.
Illegale Einreise.
Also theoretisch darf man das nicht machen ohne eine Visa. Und da gibt es viele Geschichten, was man gehört, dass man so zurückgeschickt wird oder so, denn so genau. Banned for 10 years or something. Aber es ist eine Glückssache. Also, die meisten Ankommen so in Amerika, die suchen nicht durch deinen Koffer. Das passiert sehr selten heutzutage. Da war eine Phase, wo es häufiger ist. So, da kommen immer noch viele Europäer, die wohnen nach Amerika, die versuchen das, die wagen das, aber was auch gesagt werden muss, ist jetzt mit die neuen Equipment, die Pens und so alles, muss man nicht so einen kompletten Koffer voll von Griffstücken, Nadeln in Farben, und manche kann so ein Setup in so eine, wie so eine kleine Handtasche, die haben die Maschinen, Cartridges oder Farben oder nur schwarz, können sie einfach ausleihen. Natürlich, ich biete für die Leute mein Studio an, dass die können mitfahren. Das hat Jen einmal gemacht. Sie ist mit mir nach Los Angeles geflogen und ich habe ihre ganzen so Equipment so einfach so in meinen Koffer genommen.
Ja.
Dass man musste keine so Sorgen machen, so über Control oder so. Aber ja, also theoretisch darf man das nicht. Aber wie streng die sind, das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, dass die haben die Koffer gecheckt von meinem Flug, was aus Frankfurt oder London oder sowas. Ja. Passiert sehr selten. Es könnte passieren, aber es nicht so oft. Mhm. Ja.
So, Freunde, wir nähern uns dem Ende. Wenn man bei dir einen Termin haben möchte oder bei irgendjemandem aus deinem Shop, dann schreibt man bei Instagram oder eine E-Mail oder...
Also bei mir einfach eine E-Mail. Da kann man natürlich auf dem Instagram, da ist so ein Button, so der Kontaktbutton, der geht zu E-Mails. Und für den Shop, sagen wir wie immer, dann soll man die Künstler aussuchen, die man will, und man kann die einfach direkt kontaktieren. Mhm. Oder man kann einfach vorbei für einen Kaffee trinken und vielleicht ist man spontan da und kann quatschen. Aber am besten einen Termin machen.
Bei Sticks and Stones auf dem Instagram-Account sieht man auf jeden Fall alle.
Da sind alle Tätowierer zu sehen, da posten wir über die Gast-Tätowierer und so auch. Und das ist ja alles da.
Ja. Darf ich eine andere lustige persönliche Frage stellen?
Klar, natürlich.
Weil du ja eigentlich amerikanisch sprichst, ihr gendert nicht, ne? Also es gibt eigentlich ja die Form nicht im Amerikanischen.
Nee, wir gendern nicht und das, ich weiß, das ist etwas, wo, ich will jetzt irgendwie Entschuldigung sagen, ich weiß, mein Deutsch ist nicht perfekt mit grammatisch und so gendern.
Ob es überhaupt eine Form dann gibt im Englischen,
nein,
wo das gegendert würde?
Nee, gibt's nicht. Ja. Was natürlich das manchmal so ein bisschen leichter mit manchen Sachen so zu sprechen, so die Sprache in unserer modernen Welt jetzt so. Da gibt es Wörter für manche Dinge, die nicht gibt, so auf Deutsch und so.
Ja.
Aber ich weiß das. Wo kommt das her? Habe ich so irgendetwas falsch gegendert oder was? Oder?
Nee, ich habe es gerade überlegt, weil ich habe gerade TätowiererInnen gesagt. Dann habe ich gerade mich gefragt, ob du das.
Nee, das haben wir nicht. Auf Englisch.
Genau.
Nee, das haben wir nicht.
Und ihr unterhaltet euch im Laden ja wahrscheinlich meistens Englisch alle, ne?
Meistens Englisch. Ja. So manchmal Deutsch, aber wir sind sehr international und auch alle die Deutsche, die bei uns arbeiten, sprechen fließend Englisch auch so. Meistens Englisch, ja.
Ja, also wer bei Tanja einen Kaffee trinken will oder sich bei Sticks and Stones tätowieren lassen möchte, der schreibt eine E-Mail oder Instagram. Tschüss.
Whatever.
Es war sehr schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Es hat mich auch gefreut. Dankeschön.
Die Wartezeit hat sich gelohnt. Ja. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.